Hüslop Uncut. Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Diesen Satz kennt jeder. Weniger bekannt ist aber, was hinter den Kulissen der größten Nachrichtensendung Deutschlands passiert. Mein heutiger Gast hat mit seinem Bestseller Inside Tagesschau diesbezüglich Licht ins Dunkel gebracht und uns einen Blick in den Maschinenraum des ARD-Nachrichtenflaggschiffs gewährt. Und was dort los ist, darüber sprechen wir heute. Herzlich willkommen, Alexander Teske.
Ja, moin aus Hamburg, hallo.
Herr Teske, wir sprechen heute ganz, ganz viel über die Nachrichtensendung des deutschen Fernsehens überhaupt, die Tagesschau. Aber gehen wir erstmal ein paar Schritte zurück. Sie sind ja schon seit langen, langen Jahren als Journalist tätig. Wie kam es überhaupt dazu? Wie lief Ihr Einstieg? Wie sind Sie in die Branche überhaupt reingekommen und haben sich gesagt, das ist mein Ding?
Bevor ich darauf antworte, fällt mir spontan ein zu dieser Begrüßung. Zu meiner Zeit hieß es ja noch, guten Abend, meine Damen und Herren. Und das hat man ja abgeschafft, nachdem ich da weg bin, vor einem Jahr oder so, weil man irgendwie nicht mehr die Geschlechter direkt ansprechen will. Das ist ja auch sehr bezeichnend und eine Neuerung, eine vorsichtige Neuerung bei der Tagesschau. Ich bin zum Journalismus gekommen, weil mir nichts anderes eingefallen ist. Da bin ich, glaube ich, nicht der einzige Journalist, dem das so geht. Ich wollte eigentlich Schriftsteller werden und dann hat mir jemand mal erklärt, okay, mit 18 keine gute Idee, du musst erstmal was erleben, Junge, über das du schreiben kannst. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, aber schreiben kann ich und bin einfach in die Redaktion marschiert der Zeitung, die wir im Briefkasten hatten. Und die wollten gerade eine Jugendseite aufbauen und haben gesagt, okay, du kannst bleiben. Und dann haben die ersten Texte gefallen. So bin ich da hingekommen und habe erst für viele verschiedene Zeitungen gearbeitet. Manche Zeitungen, ich komme ja aus dem Osten, die gibt es nicht mehr, die sind in den Wendewirren, einfach haben die Pleite gemacht und dann habe ich mehrere Ausflüge in Boulevard gemacht, war bei der Bild-Zeitung, bei der Morgenpost, habe bei Krone und Jahr volontiert und war da auch mal beim Stern und da habe eine Weile dann freigearbeitet und irgendwann wollte ich mir mal ansehen, wie das so beim Fernsehen ist und da bin ich dann hängen geblieben, habe erst eine Weile bei ProSieben Sat.1 gearbeitet und dann bin ich zum MDR gegangen, nach Leipzig. War da 15 Jahre, habe von dort aus auch für die Tagesschau gearbeitet und die haben eine eigene Nachrichtensendung, MDR Aktuell und da war ich Planer, Redakteur, vor und hinter der Kamera und genau und dann bin ich zur Tagesschau gekommen.
Wie kam es zum Wechsel zur Tagesschau? Warum sind Sie nicht beim MDR geblieben als Planer?
Also nach 15 Jahren war ich natürlich froh, dass es meine Anfrage für was Neues gibt. Da war ich gar nicht böse drüber und die Tagesschau war für mich auch immer so eine Art Sehnsuchtsort. Also das war so echt das Flaggschiff des seriösen Journalismus. Und dann gibt es einfach so ein Rotationsprogramm innerhalb der ARD. Ja, die haben einen Nachrichtenkanal gegründet nach 9/11, weil sie gemerkt haben, oh, es gibt ja keinen. Phoenix ist nicht wirklich ein Nachrichtenkanal und wir müssen dem irgendwas, wenn was passiert, müssen wir aktuell reagieren. Und der NDR, wo Tagesschau, Tagesthemen, Tagesschau 24 und Tagesschau.de entstehen, die haben um Hilfe gebeten und seitdem schickt jede Anstalt immer einen Redakteur zur Aushilfe hin nach Hamburg für eine begrenzte Zeit. Also da gibt es dann jemand aus München vom BR und jemand vom SWR aus Stuttgart und so weiter. Und das ist dann meistens nur so 1-2 Jahre und bei mir waren es gleich 2 Jahre und dann haben wir nochmal verlängert und nochmal verlängert. Und nach 6 Jahren haben die Angst, dass man sich einklagen könnte. Eine große Angst generell im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und dann hieß es von vornherein, okay, aber das ist jetzt wirklich die allerletzte Verlängerung und dann ist Schluss und du musst zurück.
Jetzt kennen von der Tagesschau die meisten Leute, die kennen noch den Sprecher oder die Sprecherin abends, wissen aber nicht, was da hinten dran an Manpower steht, wer das eigentlich macht. Darum würde ich sagen, fangen wir damit doch mal kurz an, Herr Teske. Dahinter steht ja ARD Aktuell in Hamburg oben beheimatet. Wie schaut es da aus hierarchisch? Wer hat da das Sagen? Wie ist das organisiert? Wie schaut es da aus?
Also innerhalb der Redaktion von ARD Aktuell in Hamburg jetzt oder...
Ja? Genau, genau.
Genau, also es gibt natürlich die Chefredaktion, da ist das Problematische daran, das waren mal immer 2, jetzt sind es 3, weil die ganzen Social-Kanäle dazugekommen sind und eben die Internetseite. Die sind aber auf Zeit da. Ich kann leider nicht erklären, wer die aussucht und man kann es ja nicht bewerben oder so, nach welchem System die da hinkommen. Und das ist halt auch ein Teil des Problems, dass... die Redaktion, die gibt es, die ist immer da und dann kommt der Chefredakteur und wenn Es kann sein, er geht nach 2 Jahren wieder. Ne? Sie nutzen das eher so als Karrieresprungbrett, um dann später irgendwo Direktor, Chefredakteur oder gar Intendant zu werden. Und oft klappt das ja sogar. Naja, und unten drunter ist die Redaktion, die eigentlich die Arbeit macht. Das sind so, offiziell sind das jetzt, glaube ich, 354 Menschen, die alles bespielen. Da gehört aber wirklich alles dazu dann. Und da gibt es 10 ungefähr Chefs vom Dienst. Die haben das Sagen, das sind die sogenannten Einser, das bedeutet, man ist ganz oben in der eingruppiert, ist quasi auch unkündbar. Das sind Leute, die sind schon sehr, sehr lange da, bis zu 30 Jahre teilweise, und die treffen einen Großteil der Entscheidung, bis zu 90%. Ja, welches Bild ist im Hintergrund, was steht in der Schlagzeile, welches Thema wird überhaupt ausgesucht, wie ist die Reihenfolge der Sendung, die nehmen die Texte ab, gibt es unterteilt in Wort und Bild. Manche kümmern sich wirklich nur um die Texte und andere eben um die Bilder. Und das sind, ja, das sind die allerwichtigsten. Und das ist auch einer der Kritikpunkte im Buch, ne, dass man die, man kennt die nicht. Also wenn die jetzt googeln, keine Chance. Die müssen sich nicht stellen, kein Dialog. Also man kann nicht mit denen irgendwie ins Gespräch kommen. Und die, ja, man kann es auch nicht bewerben. Auch die Stellen werden nicht ausgeschrieben. Und ich habe in 6 Jahren nicht begriffen, nach welchem System die eigentlich, also wer das bestimmt, letzten Endes bestimmt die Chefredaktion. Aber da die selber in der Redaktion nicht wirklich arbeiten, wissen die das, können die das nicht einschätzen, und irgendjemand muss ihnen das ja vorschlagen. Genau, und das sind dann meist aus dem Kreis der bisherigen Chefs vom Dienst, werden dann auch die Nachfolger vorgeschlagen, und so sorgt man halt für eine gewisse Kontinuität. Und unten drunter gibt es dann halt noch sehr viele Redakteure, die die eigentliche tagtägliche Arbeit machen. Ja, in Hamburg entstehen selber die Beiträge nicht, die werden überall bestellt. Also man ruft da irgendwo an in keine Ahnung, in Köln oder Berlin und sagt, ich hätte gerne ein Stück von euch für die 17 Uhr Tagesschau. Oder man ruft in Rio de Janeiro oder in Singapur an und sagt, gerne für Tagesthemen in Berichten live. Genau, und dann wird das halt angeliefert und man ist mit denen ständig in Austausch, wie das auszusehen hat.
Wie lief Ihr Wechsel dahin, als Sie neu angefangen haben? Wie war das für Sie?
Wie der Wechsel war? Mhm. Es war... Ja, war schon ein kleiner Kulturschock, ne, obwohl ich so lange für die ARD vorher schon gearbeitet habe. Ich hatte ja für die auch wirklich, hatte die ja dauernd auch am Telefon und so. Ich habe auch in vielen anderen Redaktionen gearbeitet, habe ich ja vorhin angedeutet. Das war schon sehr speziell, ganz anders. Also das Arbeitsklima ist deutlich rauer, ist deutlich schlechter. Ich wurde auch vorgewarnt, es sei ein Haifischbecken, und ich wollte mich davon aber nicht irritieren lassen. Es gibt keine echte Debattenkultur, also man darf da alles sagen in Sitzungen, aber es lädt nicht wirklich dazu ein und es hat eigentlich auch keinen Effekt. Man lächelt freundlich und macht dann doch sein Ding. Und dazu kommt einfach, ich gehöre einer doppelten Randgruppe an, Minderheit. Also zum einen bin ich schwerbehindert, weil ich de facto ohne Hilfsmittel nichts mehr höre. Ich bin quasi fast dann taub. Und ich war ja während der kompletten Corona-Zeit da, ne, mit Mundschutz, und man ist auf Abstand gegangen in den Besprechungsräumen, die hat man nicht mehr genutzt. Das war sehr schwierig und die Kollegen wussten das und haben aber eigentlich auch keine Rücksicht genommen. Das war recht schwierig und das ist halt schon was ganz Besonderes. Normalerweise arbeiten da keine Menschen mit Einschränkungen. Und ja, und zum anderen bin ich halt Ostdeutscher und das ist eben auch eine absolute Minderheit in Hamburg. Man müsste ja, also ich meine, die senden ja für das ganze Land und eigentlich müsste da anteilig ja 50 Ostdeutsche unter den Kollegen sein, sind aber, würde ich jetzt mal schätzen, 10, maximal 12, und die geben sich auch gar nicht zu erkennen, weil man eben keine Karriere macht, wenn man irgendwie ja im breitesten sächsischen Dialekt von DDR-Erlebnissen berichtet, ne? Das ist natürlich, da wird gelacht, deswegen versucht man diese Herkunft eher zu verbergen.
Jetzt muss ich sagen, finde ich sehr unschön an der Stelle, weil ich selber als Wessi arbeite jetzt seit langen Jahren für sächsische Medienhäuser. Mir käme das jetzt so nie in den Sinn, quasi da so, weil es klingt ja auch im Buch sehr an, da wird eigentlich herabgeblickt. Wie war das so im Alltag dann? Also, weil dann kann ich mir vorstellen, dann versteckt man das auch sehr, zieht sich ja auch ein bisschen zurück, auch ein bisschen gegenüber den Kollegen, oder?
Ja, mir ging es auch wahnsinnig auf den Nerven, so der Vorzeige-Ossi zu sein, irgendwie der Erklärbär, der irgendwie den Ossi erklären muss, als ob ich jetzt sozusagen erklären muss, warum die Demokratie nicht verstanden haben und da AfD wählen. Und dann wurde ich halt auch immer gefragt, naja, müssen wir diesen Schauspieler, der verstorben ist, im Osten melden oder kennt man den? Ne? Ich hatte eher das Gefühl, dass sie nicht verstanden haben. Also sie wussten, sie haben ein Defizit in ihrer Berichterstattung über den Osten und sie haben aber nicht so richtig verstanden, wie man das beheben kann. Und sie glauben bis heute, dass man das mit einer quantitativen mehr Berichterstattung beheben kann. Darum geht es aber eigentlich gar nicht. Es geht ja darum, qualitativ bessere Berichte zu machen und nicht von oben herab zu schauen und sich anzuschauen, was sind die Besonderheiten im Osten. Und da geht es eben nicht um regionale Unterschiede. Die gibt es natürlich auch zwischen Nord- und Süddeutschland. Aber die Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sind ja ganz andere. 40 Jahre Diktatur haben natürlich irgendwo ihre Spuren auch hinterlassen. Und dieses Darstellen, warum in Ostdeutschland auf zentrale gesellschaftliche Themen anders geblickt wurde, während Corona, während der Migrationspolitik und auch während des Ukraine-Kriegs, dann muss man eben da doch mal genauer hingucken und das fällt ihnen wahnsinnig schwer. Und es ging ja so weit, das kommt ja vom MDR, dass man da eben sich gestritten hat zwischen Hamburg und MDR. Ne? Es gibt eine Zulieferpflicht und dann hat eben Hamburg gesagt, naja, wir wollen die und die Berichte haben. Und der MDR war dann eher zögerlich und hat gesagt, nee, wir sehen die Berichte gar nicht. Oder man hat sich gestritten darüber, nennt man die Herkunft der Täter. Ja, das ist eben, dass sie einen Migrationshintergrund haben, was der Mitteldeutsche Rundfunk wollte und was Hamburg eben nicht wollte. Also es gab da ganz klare Unterschiede schon. Und naja, es war nicht gerade angenehm manchmal eben auch da als Aussie, ne? Man hat dann schon so gesagt bekommen, du kannst das nicht mehr verteidigen. Du verteidigst immer irgendwas, was nicht in Ordnung ist.
Es gibt auch eine Stelle in Ihrem Buch, gerade wenn es um das Verhältnis NDR zu MDR geht, also Hamburg zu Leipzig. Da heißt es dann, in Hamburg sind sich alle einig, in Leipzig arbeiten nur Deppen, nur im Notfall werden Beiträge dorthin vergeben. Ist das nicht ein irrsinnig giftiges Arbeitsklima?
Absolut. Ich habe auch lange überlegt, ob ich dieses Arbeitsklima an sich überhaupt beschreibe, weil sicherlich gibt es ja auch andere Orte, wo es kein schönes Arbeitsklima gibt. Aber ich glaube eben, die Tagesschau so als Aushängeschild sollte da ja auch Vorbild sein. Und ja, dann denke ich, ist es eben einfach auch sehr markant, also dass es nicht mal da funktioniert zwischen Ost und West und das zu beschreiben bei so einer wichtigen, ja, die für die Meinungsbildung im Land wichtigen Institution, das war mir schon wichtig, dass es da, ich meine, in Leipzig zum Beispiel mussten wir einfach immer schon viel mehr sparen. Ja, man hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk steht ja schon unter Druck, man glaubt es gar nicht, 8,7 Milliarden Euro im System, aber da bei dem, ich sage jetzt mal so, böse Fußvolk wird gespart ohne Ende. Also weniger als die Hälfte des Geldes geht ja wirklich in das, was wir sehen und hören und lesen, ins Programm. Und beim NDR hatte ich von Anfang an das Gefühl, bei der Tagesschau, da wird noch ganz anders Geld zum Fenster rausgeschmissen auch. Ne? Ich beschreibe das ja, ich komme da hin und mein Arbeitsvertrag, der ist auf absurd dicken Papier und da fehlt nur der Goldfüller. Man wird mit dem Taxi 3 Kilometer zwischen Lokstedt und Roter Baum hin und her gefahren. Und also das ist einfach noch so ganz anderes, also ein ganz entspanntes Arbeiten. Die machen gar keine Überstunden, die haben eigentlich auch keinen Stress, das sind genug Leute, dann wird da auch sehr viel Geld ausgegeben, 20 Millionen für so einen Neubau, damit man enger zusammensitzt und dann hat man das aber gar nicht umgesetzt. Also zum Beispiel Tagesthemen und Tagesschau sitzen maximal weit voneinander entfernt, die arbeiten überhaupt nicht zusammen. Ja, also man gibt da sehr, sehr viel Geld aus und das ist alles so, also gar nicht wirklich zwingend notwendig, ne? So mit Designer, Ringen, Lampen an der Decke und Wänden mit Pflanzen und Trinkwasserspender. Also nehmen die aber auch alles ganz normal und beschweren sich dann, wenn der Kaffeevollautomat nicht funktioniert. Also das ist schon, also im Prinzip finde ich es gut, dass sie gute Arbeitsbedingungen haben, aber ich will nur sagen, also da gab es auch schon immer so einen Ost-West-Konflikt und ich glaube, die westdeutschen Anstalten erreicht das so ein bisschen mit Verzögerung, was der RBB und der MDR jetzt schon haben, ne, dass die kurz vor da, also dass die Leute entlassen müssen, dass die sparen müssen. Das wird auch irgendwann beim WDR, BR und so weiter stärker Einzug halten.
Jetzt haben Sie schon gesagt, das Fußvolk in Anführungszeichen. Also was, und Sie haben auch schon die Vertragslaufzeiten angesprochen. Was bei vielen Leuten, die jetzt nicht so einen Einblick haben in das System ÖRR, immer so ein bisschen anklingt, wenn die zum Beispiel so absurde Gehälter lesen wie von Jan Böhmermann oder so und denken, ah, da läuft jeder rum und kriegt Zehntausende im Monat quasi. Ganz so ist es ja eigentlich nicht beim kleinen Redakteur, oder?
Also selbst der kleine Redakteur verdient natürlich immer noch besser als in anderen Häusern, ja. Also ich kenne natürlich jetzt nicht die genauen Einblicke, wie es beim Spiegel oder solchen Süddeutsche Zeit, da ist es vielleicht noch vergleichbar, aber ansonsten, was so eine normale Tageszeitung betrifft, da verdient man natürlich deutlich weniger, auch so als Tagespauschalist oder wenn man da Texte abgibt, als wenn ich jetzt freier Mitarbeiter für Online-Seiten im öffentlich-rechtlichen Rundfunk bin, was schon so die unterste Kategorie ist. Ja, man verdient beim Fernsehen das meiste, dann kommt das Radio und dann kommen die Online-Seiten. Und die meisten, die das Programm machen, sind freie Mitarbeiter. Da gibt es auch ganz viele verschiedene Abstufungen bis hin zu Festfreien, was an sich ein totaler Witz ist. Es gibt keine Festfreien, ein Freier, also entweder ist man festangestellt oder man ist frei, aber tatsächlich nennen die das beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk festfrei. Es gab beim Mitteldeutschen 4 verschiedene Kategorien von freien Mitarbeitern, je nachdem, wie viele Tage man da gearbeitet hat und mehr als 72 Tage im Jahr für die oder weniger. Und wenn man eine bestimmte Grenze überschreitet, dann bekommt man eben bestimmte Vergünstigungen nicht mehr. Aber das ist dann schon eine sehr hohe Grenze. Und man muss wissen, selbst als freier Mitarbeiter bekommt man da Urlaubsgeld oder Krankengeld. Aber es war schon immer eine Zweiklassengesellschaft. Also lange Jahre hat ein freier Mitarbeiter zum Beispiel Krankengeld erst ab dem 4. Tag bekommen. Ja, also das war schon ja, immer so ein bisschen, also alle wollten festangestellt werden, nach und nach, ne? Das war immer das große Ziel. Also, weil die natürlich besser gestellt sind. Und jetzt ist es so, dass die Festangestellten das Programm verwalten. Das sind die Beamten, die Nachrichtenbeamten, ja? Die sind die Chefs vom Dienst, die Planer, Redakteure vom Dienst, die die Verantwortung haben und aber selber kaum noch kreativ sind. Was die dann auch nicht mehr so toll finden, ne? Man verliert ja so ein bisschen den Kontakt. Und das war was, was ich war ja dann auch Planer und so weiter und habe eben viele Jahre dann am Ende gar nicht mehr, ich habe nur noch organisiert und verwaltet und ich war nicht mehr kreativ und das war irgendwann Geld hin oder her wahnsinnig unbefriedigend.
Jetzt sind wir ein bisschen quasi ins Vertragliche reingekommen. Gehen wir wieder zurück. Wie tickt denn so der durchschnittliche Tagesschau ARD aktuell Redakteur? Wir haben schon gesagt, Blick auf den Ostdeutschlands kritisch. Was macht den ansonsten so aus?
Also klar, viele heben natürlich darauf ab, weil das für sie das ist, worüber sie sich am meisten bei der Tagesschau aufregen, ist die politische Ausrichtung. Ich würde mal sagen, die beliebteste Partei sind halt die Grünen, dann kommt vielleicht die SPD und danach die Linken. Also wenn man Wahlen da abhalten würde, wären die natürlich nicht repräsentativ. Was nicht heißt, dass es keine anderen Meinungen gibt, ne? Da gibt es schon auch noch konservative Redakteure. Was nicht passieren wird, ist, dass wenn jemand Sympathien für die AfD hegt, dass er die dort öffentlich kundtut, das wird er nicht tun. Damit würde man sich wirklich ins Abseits schießen. Selbst CDU und FDP, da gibt es mit Sicherheit Wähler und Anhänger, aber auch die halten sich, glaube ich, zurück, sagen wir mal so. Das ist das eine und man kann, also ich habe ja lange mit denen auch zu tun gehabt, vorher schon, aber der Überraschungseffekt war schon, als ich dort vor Ort war, als ich dann gesehen habe, dass die eben, wie weit diese Sympathien gehen, ne? Dass sie eben wirklich alle bei St. Pauli Mitglied sind und oder viele und die Spiele live am Arbeitsplatz verfolgen und da Aufdrucke auf Police haben von linksextremen Bands oder auf autonomen Demos in der Schanze unterwegs sind und so weiter. Also es gibt ja keinen Gesinnungstest, man weiß ja nicht, wie jemand also wirklich tickt, aber es gab so ganz klar nachvollziehbare Indizien. Das ist die politische Ausrichtung, das stößt halt vielen sauer auf, zu Recht würde ich auch sagen, weil das natürlich Einfluss auf die Berichterstattung hat, unbewusst vor allem, aber die sehen, haben eine bestimmte Weltsicht und die setzen sie im Programm natürlich auch um. Und zum anderen muss man einfach sagen, die meisten sind halt wirklich sehr, sehr lange da, es gibt wenig Austausch mit anderen Redaktionen und sie verdienen halt sehr, sehr gut. Ja, also der typische Tagesschau-Redakteur verdient halt seine 100.000 Euro. Und wenn man das seit 20 Jahren verdient und dann mit dem Auto aus der Eigentumswohnung die Tiefgarage rollt auf den Parkplatz vom NDR und dann seine Schicht macht und da ja keinen Kontakt mit Zuschauern hat, alles, was man von der Welt weiß, weiß man aus der Zeitung oder aus Agenturen oder dann von Kollegen, dann muss man schon sehr gut verankert sein privat. um, sagen wir mal, an der Lebensrealität noch angekoppelt zu sein. Und da würde ich jetzt mal dem einen oder anderen Kollegen dort unterstellen, dass sie das nicht mehr so sind. Also das ist auch was, wenn man jetzt sagt, die sind links, ja, aber sie wollen die Welt nicht anbrennen, die sind so ein Salon-Kommunismus, ne? Also man fliegt ja trotzdem 3-4 Mal im Jahr durch die Weltgeschichte und macht schöne lange Urlaube.
Da haben Sie einen wichtigen Punkt angesprochen. Wie nah ist man denn eigentlich noch am Konsumenten, am Zuschauer, am Zuhörer, am kleinen Mann, sage ich mal, und an seinen Sorgen und Nöten?
Also in der Hamburger Redaktion würde ich sagen, ist man sehr weit weg davon. Was damit eben wirklich zu tun hat, dass man keine eigenen Beiträge macht. Ja, war in Leipzig natürlich anders. Die Kollegen haben ja dort, gehen ja fast jeden Tag raus und sprechen mit den Leuten, sind drin in der Firma, drehen mal bei einem Bauern und kriegen zumindest einen kleinen Eindruck, wie es da vor Ort tatsächlich aussieht, kriegen eine direkte Rückmeldung. Und in Hamburg eine direkte Rückmeldung zu bekommen, ist sehr, sehr schwer. Ist auch deswegen ausgeschlossen, weil die Zuschauer sich gar nicht direkt an die Tagesschau wenden können. Können Sie mal probieren. Man landet meines Wissens nach in einer Zuschauerredaktion in München, wo dann eben Studenten sitzen, die Standardantworten verbreiten. Und nur wenn es wirklich relevant ist, wird das nach Hamburg weitergeleitet, landet dann aber bei der Chefredaktion. Also in den seltensten Fällen landet es bei dem tatsächlichen Redakteur. Ja, also dieser Austausch ist eben sehr, sehr erschwert und unterbrochen. Und deswegen, ja, kann man natürlich an die Wirklichkeit kaum auch angekoppelt sein. Da müsste man wirklich in stabilen, sehr breit aufgestellten Freundeskreis haben, in einem Sportverein sein und so weiter. Dann hat man vielleicht noch die eine oder andere Rückkopplung. Aber dass die jetzt befreundet sind mit Menschen zum Beispiel, die wenig Geld verdienen, das dürfte eher die Ausnahme sein. Und demzufolge haben natürlich die Probleme dieser Bevölkerungsgruppe, kommen die eben auch sehr selten im Programm vor.
Gehen wir mal ein bisschen an die Arbeit. Sie haben dort als Planer gearbeitet. Jetzt weiß vielleicht nicht jeder, was die Aufgaben eines Planers sind. Vielleicht können Sie mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, Herr Teske.
Das ist natürlich eine sehr spezielle Gruppe von Redakteuren. Tatsächlich, ich habe diese Arbeit schon in Leipzig ausgeübt, habe dort eben als Planer für MD aktuell die Themen ausgesucht. Das sind im Prinzip die ersten früh, die auf Arbeit kommen. Und aus diesem unglaublichen Wust, man kann ja hunderte Themen machen. Also die Agenturen liefern im Minutentakt Beiträge. Und irgendeiner muss ja, ne, wir haben alle Zeitungen gelesen und Internetseiten angeguckt, Hörfunk gehört und die Konkurrenz angeguckt. Und dann versucht zu sieben, was ist für uns relevant? Was können wir machen? Und das habe ich eben bei der Tagesschau auch gemacht. Und aus diesem Wust sieht man Themen vor und hat dann eben so eine Themenliste von, ich sag mal, 20 Themen. Und dann kommt der Chef vom Dienst für seine Sendung. Es gibt ja nicht nur die berühmte 20-Uhr-Tagesschau, es gibt ja auch die 12-Uhr und so weiter. Und das sind ja dann andere Chefs vom Dienst und die kommen dann und suchen sich aus diesem, im gemeinsamen Gespräch bespricht man, erklärt man nochmal was, warum halte ich dieses Thema für relevant? Und dann bestellt er quasi, wobei, habe ich ja schon gesagt, Chefs vom Dienst eben doch eine große Gestaltungsmacht haben. Und manchmal haben die dann auch gesagt, nee, das Thema will ich nicht oder ich habe ein ganz anderes Thema mitgebracht, was du noch gar nicht auf dem Zettel hast. Naja, und wenn die Themen besprochen wurden, dann hat der Planer eben in den Studios angerufen und hat das besprochen. Wir wollen das Thema haben, wir wollen es ungefähr so und so haben. Also man hat dann vielleicht schon mal eine Länge mit möglichen Gesprächspartner besprochen und gesagt, für welche Sendung, ne? Also wollen wir das vielleicht für den nächsten Tag nur für die 12-Uhr-Ausgabe haben oder wollen wir das eigentlich für jede Ausgabe haben? Komplett durch von 12 bis Tagesthemen und will man nur einen Bericht haben oder möchte man auch ein Live? Das bedeutet, dass der Redakteur vor Ort steht, vor dem Weißen Haus, sein Gesicht ist zu sehen und er gibt nochmal eine persönliche Einschätzung und da muss man ja andere technische Voraussetzungen schaffen und das wurde besprochen. Die kurzfristige Planung, ne, wenn was passiert, Flugzeug stürzt ab, man will sofort was haben. Aber auch die langfristige, okay, wir wissen, in 3 Wochen ist Wahl in, keine Ahnung, Frankreich, wie stellen wir uns da auf? Und das kann man ja schon vorab planen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, jeder hat so seine eigene, ich sag mal, politische Brille, seinen eigenen Tunnel, mit dem er auf die Themen, auf die Welt, die einen umgibt, blickt. Was sind denn so Themen, die besonders häufig drankamen, die dann jetzt auch in die Tagesschau reingeschafft haben? Was sind vielleicht Themen, mit denen man auf Granit gebissen hat?
Also tatsächlich hat jeder so seine Vorliebe, ne? Also das hat man so bei Kleinigkeiten gesehen, wenn ich frei hatte und habe die Sendung interessehalber geschaut, dann habe ich immer schon sogar eine Ahnung gehabt, wer Dienst hat. Und es sind ja zwei Chefs vom Dienst am Tag und der eine hat aber den Punkt im Dienstplan, also die Macht, und am nächsten Tag wechseln die. Und dann gab es die Absurdität, dass dann der ein Thema gemacht hat, was der andere am Vortag nicht wollte, weil er das aber wichtig findet. Zwar eigentlich einen Tag zu spät, ne? Nachrichtengeschäft ja eigentlich ein No-Go, aber dann hat man irgendeine Begründung gefunden, warum man es doch machen wollte. Also die haben schon da eine gewisse Gestaltungsmacht. Naja, und was sie nicht wollten, haben wir ja schon besprochen, ostdeutsche Themen, auch wenn ich sie für sehr relevant gehalten habe. Und da reden wir jetzt nicht von irgendeinem drittklassigen Schauspieler, der verstorben ist, sondern wirklich von einer, was weiß ich, zum Beispiel eine Studie, dass Ostdeutsche nicht in Führungspositionen sitzen, die der Ostbeauftragte vorstellt. Und dann habe ich eben erfolglos dafür geworben, das zu machen. Ansonsten die Themen, die es schwer hatten, waren natürlich islamistische Anschläge. Also das, klar, wenn es 10 Tote gibt, dann ist es unstrittig, da wird keiner was sagen. Aber es gibt, sind ja diese Kann-Geschichten, wo sie dann der Meinung waren, wir lassen das lieber unter den Tisch fallen. Ne? Also das konnte man sehr klar sehen. Und erst wenn es alle anderen Sendungen gemacht haben, dann sind sie umgeschwenkt oder um sich nicht angreifbar zu machen, weil sie wissen ja, wie sie unter Beobachtung stehen. Dann machen sie vielleicht eine Wortmeldung kurz vorm Wetter. Dann können sie sagen, okay, wir hatten es drin, aber wir haben das nicht prominent als langen Beitrag am Anfang der Sendung platziert. Was es immer leicht hat, ist royale Berichterstattung, Wetterkapriolen, Sport ist sehr beliebt. Also das war auch so eine Überraschung, dass in meinen Augen die Boulevardisierung in der Tagesschau tatsächlich Einzug gehalten hat, also dass die immer seichter werden. Naja, und dann wird man im Zweifel bei politischen Berichten eben immer noch mal einen grünen O-Ton finden statt einem FDP-Ton. Das BSW wird es schwer haben. Und wenn es jetzt Verfehlungen, man konnte das sehen, zum Beispiel von Annalena Baerbock, als sie Kanzlerkandidatin war, sowas wird man in einer Sendung, also hat man ganz, ganz kurz und klein gemacht, während das überall ein Riesenthema war woanders. Also man hält bestimmte Themen auch klein. Ne? Man, das ist nicht nur wichtig, was die Tagesschau sendet, oder sondern auch, was sie nicht sendet.
Der Boulevard hat Einzug gehalten in die Tagesschau. Inwiefern? Also Sie haben schon die Royals, das sind ja im Regelfall irgendwelche Geschichten aus dem britischen Königshaus, aber was gibt es da noch für Beispiele?
Also da bin ich vielleicht auch Ossi, ne? Und, mein Lektor hat mir dann auch irgendwie zurückgemeldet, dass das im Rest der Republik nicht ganz so kritisch gesehen wird und dass man doch ganz gerne Berichterstattung aus London, aus dem Königshaus hat. Für mich ist das wirklich fremd, wenn man tagelang über die Beerdigung der Queen berichtet. Natürlich ist das ein großes Ereignis gewesen, aber man hat ja wirklich 10 Tage am Stück den Sarg durch England gefahren und hat. Also, oder wenn man die Hochzeit eines Prinzen als Stück macht, der in der Thronfolge an Nummer 7 steht, dann kann ich das einfach nicht nachvollziehen, denn es hat das wirklich keine Bedeutung oder die Krebserkrankung der Frau des Thronfolgers. Also da, das geht mir dann wirklich einfach zu weit. Ansonsten Sport, jede Menge. Ich glaube, das stößt allen nicht sportinteressierten sauer auf, aber da scheiden sich natürlich die Geister. Ich kann verstehen, dass Länderspiele, Bundesliga und so weiter auch eine gesellschaftliche Relevanz mittlerweile hat, aber auch da unterscheidet man eben nicht, dass man jetzt sagt, okay, das ist jetzt wirklich ein wichtiges Ereignis, die Entlassung eines wichtigen Trainers, ein absolutes Spitzenspiel, klar, das verstehe ich, aber man macht ja nach Schema F, keine Ahnung, irgendwie, da stehen Platz 13 gegen Platz 14, weil man eben immer 1 Minute sonntags für das 15:30 Spiel ausgibt und dann zeigt man eben Heidenheim gegen Bochum, also nichts gegen die, entschuldige mich schon bei den Anhängern, die das wichtig finden, aber ich finde es jetzt kein relevante Spielansetzung. Also da ist man sehr, ja, ich habe es nicht verstanden, nach welchen Kriterien man vorgegangen ist, wann man auch, sagen wir mal, vom Fußball weggegangen Spiele zeigt. Ne? Ich beschreibe ja, dass man, fängt man eine Europameisterschaft an, der U21 oder im Handball, zeigt die ersten 3 Spiele und dann, wenn es spannend wird, plötzlich fällt es unter den Tisch. Also das war auch nicht von Kontinuität geprägt. Ansonsten Naturkatastrophen immer gern, weil ich glaube, dass Das hat die Tagesschau nicht exklusiv, das geht anderen natürlich genauso, weil man da gerne hinguckt, wenn es rot und blau über den Bildschirm lodert bei Bränden, wenn es Tornados gibt. Ich meine, wir reden von einem optischen Medium natürlich, klar, aber die Relevanz von Nachrichten, also sehe ich da manchmal nicht. Also, weil was sagt mir das für mein Leben, dass da jetzt ein Tornado durch Kentucky und wie man dann immer so schön textet, eine Schneise der Verwüstung hinterlassen hat. Ja, Strommasten oder Bäume knickten um wie Streichhölzer. So, das kann man, also man kann das schon aus, die Textbausteine kennt man alle schon. Und nächsten Tag ist es woanders, man hat es vergessen. Also das ist so, ich glaube, das bringt uns alle nicht weiter. Das ist tatsächlich, ist es für mich mittlerweile Unterhaltung. Und man kann das sehr schön bei der Tagesschau beobachten. Und eben sehr viel Überflutung und so ein Zeug. Also das... Ja, oder eben auch gerne Taylor Swift oder die Eisbärengeburt im Zoo. Ja, sowas findet man eben leider auch in der Tagesschau. Und ich weiß, dass viele Menschen interessiert und dass auch solche Nachrichten eine Relevanz haben. Aber es gibt ja sehr viel Fläche dafür. Es gibt ja Brisant und ganz viele Boulevardmagazine auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und aber nur noch sehr wenig Fläche wirklich für seriöse Nachrichten. Und deswegen finde ich es schade, wenn die Tagesschau nur 15 Minuten dauert, dass man dafür dann eben Platz freiräumt, weil was anderes Wichtiges fällt dann eben unter den Tisch dafür.
Ich wollte schon sagen, weil man hat ja, es ist ja nicht so, als ob man Mangel an anderen Formaten im Haus hätte. Man kann ja das Bunte, sofern es jetzt nicht irgendeinen krassen Nachrichtenwert hat, weil zum Beispiel die Queen ist tot, Punkt. Ne? Das ist eine Meldung, das ist klar. Aber wenn es jetzt so das alltägliche Klein-Klein ist, sage ich mal, das ist vielleicht bei Brisant einfach besser aufgehoben. Und wenn es jetzt nicht die Knaller-Fußballmeldung ist, dann gibt es immer noch die Sportschau und alles Mögliche. Also es mangelt ja eigentlich nicht an Formaten.
Absolut, ja. Es gibt auch die Tendenz, also ich sage mal zum Beispiel, der Papst stirbt, ja, dann räumt man die gesamte Sendung eigentlich frei. Dann gibt es ja mal außer Wetter kaum noch was anderes. Und man weiß aber gar nicht viel mehr, außer zu sagen, der Papst ist tot. Man kann dann nochmal sein ganzes Leben Revue passieren lassen. Man kann natürlich ganz viele Stimmen zur Aufführung bringen, aber ich selber habe mir das dann angeguckt und habe gedacht, okay, jetzt habe ich das aber zum dritten Mal mindestens gehört, dass er ein Papst war, der angeblich sich für die Armen eingesetzt hat und für den Frieden geworben und so weiter. Also alles, was man dann immer und immer wieder hört, und das wiederholt sich so und bringt uns irgendwie nicht weiter. Und das ist zum Beispiel auch so eine Tendenz, dann monothematisch zu berichten und als ob das ein Brennpunkt ist, ja.
Wann hat es eigentlich angefangen, dass dieser Zwang, wenn irgendwas passiert, man jetzt aber sofort live sein muss, auch wenn man eigentlich überhaupt nichts sagen kann, außer dass Ereignis X passiert ist und man hat keinen Hintergrund und vielleicht hat man teilweise Dinge, die noch überhaupt gar ein bisschen bestätigt sind, aber Hauptsache man ist da. Wann hat das eigentlich angefangen? Wann hat das Einzug gehalten?
Ich glaube, das kann man ganz klar, ich bin ja nur schon ein bisschen älter und echt seit 35 Jahren im Job, das kann man ganz klar mit den technischen Neuerungen in Einklang bringen. Als ich angefangen habe, war das so, dass man eben noch Film auf Rolle gedreht hat. Man musste das zum Entwickeln bringen. Das hat ja Tage gedauert. Und wenn ein Flugzeug abgestürzt ist auf den Philippinen, dann hat das auch Tage gedauert, bis dort ein Team war, gedreht hat, bis die entwickelten Bilder sich über die Welt verbreitet haben. Heute ist es so, dass es manchmal nur Minuten dauert und dann hält irgendjemand sein Handy mit einer Live-Funktion drauf und über Satellit wird es tatsächlich in Echtzeit verbreitet. Und dann entsteht so ein unglaublicher Druck. Man möchte dann natürlich, A, möchte jeder der Erste sein, die diese Bilder zeigt, und B, wollen natürlich alle dann Informationen dazu haben. Aber das geht eben nicht so schnell, bis man wirklich Nachrichten verifiziert hat. Und da steht der öffentlich-rechtliche Rundfunk natürlich wahnsinnig unter Druck, weil er möchte natürlich nicht dauernd der Letzte sein, der was verbreitet. Er kann aber meiner Meinung nach nicht in die Konkurrenz treten mit privaten und dann unseriöse Nachrichten verbreiten, die er nicht verifiziert hat. Leider beschreibe ich im Buch eben auch ein paar Beispiele, wo er das getan hat und tatsächlich dann falsche Nachrichten verbreitet hat, dass er eben verkündet hat, die CSU hätte die Fraktionsgemeinschaft mit der CDU im Bundestag aufgelöst, was totaler Quatsch war. Da sind sie auf dem Fake-Account von der Satirezeitschrift Titanic reingefallen. Oder sie haben 20 Minuten lang in den Tagesthemen darüber geredet, dass Horst Seehofer als Bundesinnenminister zurückgetreten ist, was er zu dem Zeitpunkt noch gar nicht war. Er war noch Monate danach im Amt. Und das sind natürlich peinliche Fehler. Man macht Sondersendungen zum Amoklauf an der Schule und hinterher stellt sich raus, sind zwei 15-Jährige mit einer Plastikpistole durch die Gegend gelaufen. Und also da mal innezuhalten und zu sagen, okay, wir sind vielleicht nicht die Ersten, aber wir berichten am seriösesten. Das wäre die Chance. Aber leider hat die aktuelle Chefredaktion gibt als Motto aus, man möchte bei diesem Formel-1-Rennen, um dass man eben Erster ist, möchte man gerne vorne mitmischen.
Stichwort Themen. Wie muss man sich denn eine Themensitzung, eine Redaktionskonferenz vorstellen bei der Tagesschau? Ist man sich da insgesamt sehr einig? Läuft das sehr, sehr einvernehmlich ab oder gibt es da ganz viele verschiedene Meinungen und es wird auch mal lauter?
Also, dass es lauter wird, habe ich so gut wie nie erlebt, leider. Weil klar, dass man sich jetzt anbrüllt, ist natürlich völlig überflüssig, aber dass man wirklich mal kontrovers diskutiert, ist die absolute Ausnahme. Es hat verschiedene Gründe. Das eine ist eben dieser Konfirmationsdruck, dass man eben wirklich abweichende Meinungen nur äußert, wenn man glaubt, man ist nicht der Einzige. Es ist sehr schwer, das zu sagen. Man macht eben nicht Karriere, wenn man Sand im Getriebe ist und dauernd widerspricht. Man muss dazu wissen, in den Konferenzen stehen die Themen schon fest und stehen die Pläne eigentlich schon fest. Also der Planer kommt ja als erstes, dann kommt der Chef vom Dienst und gemeinsam werden eben die Sendepläne besprochen. Und wenn man dann in die Konferenz geht, dann stellt man es der Chefredaktion vor, dann gibt die ihren Segen und dann kommt eigentlich erst die Sendemannschaft, die Redakteure. Und wenn die dann sagen, mittags, blödes Thema, wir wünschen uns was anderes, da liegt die Hürde einfach schon sehr hoch, weil es ist ja überall schon bestellt bei den Außenredaktionen. Da müsste man wieder zurückpfeifen oder was Neues in Auftrag geben. Es ist dann auch nicht mehr viel Zeit von 1 bis 8, ja, wenn man noch mit einem Kamerateam rausfahren muss und so. Das heißt, das passiert eben nur im Notfall, wenn jetzt noch was Aktuelles passiert oder wenn wirklich jemand sehr, sehr gute Argumente vorbringen kann, dass das Thema nicht so gut ist oder ein anderes spannender. Also sehr, sehr selten. Und generell ist es leider so, das war eben auch so eine Überraschung, dass es jetzt nicht, dass der Tagesschau-Redakteur nicht für sein Produkt unbedingt fiebert und stirbt und dass ihn das jetzt um den Schlaf bringt, dass er möglichst eine gute Sendung macht. Ich habe das ja schon so versucht, ein bisschen zu beschreiben mit diesem Verdienst und so. Die haben halt alle schöne Hobbys, denen geht's gut und die beschäftigen sich dann in der Redaktion. Ne, es gibt immer solche und solche, ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren und den Unrecht tun, aber es gibt Kollegen, die spielen dort Schach, die buchen ihren nächsten Urlaub, die sind beim Shoppen unterwegs, die quatschen, die sind ewig in der Kantine, machen einen schönen Spaziergang, was weiß ich. Das ist nicht so, dass sie die ganze Zeit überlegen, oh, wie kann ich denn die Tagesschau voranbringen und wie kann ich denn jetzt feilen um jedes Wort oder so. Das ist viel profaner, als man sich das vorstellt, wenn man dann abends davor sitzt und sich vielleicht aufregt über das Produkt, ja. Das ist auch nicht so, dass sie jetzt Pausen, also dass sie alles lesen und dann sagen, oh, da ist ja das Buch Die vierte Gewalt von Brecht und Welzer erschienen. Das sind ja harte Vorwürfe. Wir machen so Kampagnenjournalismus, da können wir ja mal drüber nachdenken, ist da was dran? Kommen bei uns an abweichende Meinungen genügend auf dem Sender? Ich habe das nie erlebt. Also das ist tatsächlich, da haben die kein großes Interesse dran erleben, lesen sie lieber in Unterhaltungsliteratur oder so. Ja, ich habe versucht hinzu. Es gibt so ein Buch über Ostdeutschland, Dirk Oschmann, Der Osten, eine Erfindung des Westens, wahnsinnig erfolgreich im Osten. Und wie ich finde, sehr lesenswert. Und das habe ich versucht, Redakteuren da nahezulegen. Das wollen die gar nicht lesen, haben die gar kein Interesse dran.
Jetzt ist es so, ein Vorwurf, der immer wieder kommt gegenüber dem ÖRR im Ganzen, das ist, es gibt da einen Linksdrall. Wie sehen Sie das? Haben die Leute recht, die das vorwerfen, oder ist das kompletter Quatsch?
Ja, es gibt den Linkstrahl, aber den gibt es ja nicht nur bei der Tagesschau. Ne? Es gibt ganz interessante Untersuchungen der Uni Mainz, die haben das so ein bisschen untersucht. Das gibt es im gesamten öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und jetzt kommt der Witz, es ist gar nicht so anders zu den privaten Medien. Also mittlerweile ist es tatsächlich auch bei privaten Zeitungen, ja, kann man ja sehen, Zeit, Süddeutsche, selbst mittlerweile konservative Medien wie die Frankfurter Allgemeine sind in meinen Augen mittlerweile links der Mitte. Und da gibt es so eine Verengung des Meinungsspektrums. Und woran liegt das? Ich glaube, Wer heute in Journalismus geht, der hat schon so eine gewisse Grundeinstellung. Ja, konservative Menschen wollen vielleicht auch Geld verdienen. Und im Journalismus, mal abgesehen von der Tagesschau, kann man im Moment gar nicht mehr so gut Geld verdienen. Ja, den Zeitungen geht schlecht, die bauen Stellen ab, die sparen. Und also ich kann jetzt ja ganz offen sagen, ich schreibe jetzt manchmal so, wenn mir Themen wichtig sind, dann mit Recherche aufschreiben und allem drum und dran, sitze ich ja 3 Tage an so einem Artikel. Da liefere ich noch die Fotos und da wird eine ganze Seite draus bestückt und dann machen die noch ihre Social-Angebote draus und ich kriege da 250 Euro. Das sind 85 Euro am Tag, ja. Davon kann ich keine Miete in Hamburg zahlen. Insofern, das ist für Konservative oft eben auch unattraktiv. Und dann kommen Leute auch viel von Universitäten, Geisteswissenschaften, weil man ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben muss, wenn man in Journalismus geht. Als ich angefangen habe, war das aber noch nicht so. Da konnte eigentlich jeder Journalist werden. Das ist ja kein geschützter Beruf. Ne? Im Prinzip kann das jeder jetzt machen, kann Journalist werden. Und nur wenn man beim Öffentlich-Rechtlichen oder jetzt eben auch bei den großen Medienhäusern, Verlagen anfängt, wo verlangen die ein abgeschlossenes Studium. Jetzt kann man sagen, okay, das ist ja ganz gut, wenn das intelligente Leute sind, ja, aber deswegen sind die dann eben auch ein Stück weit so entkoppelt von der Normalbevölkerung. Das ist eben großstädtisches Milieu, es sind Akademiker, die auch wiederum oft aus besseren Elternhäusern kommen, weil die können ihnen die Auslandsfinanzierung zum Beispiel finanzieren. Ja, und wer jetzt auf eine Journalistenschule geht, es gibt so 5 große Journalistenschulen in Deutschland, da gibt es ja auch Untersuchungen, na klar, das sind eben eher Linksgrüne, die Welt auch ein Stück weit verbessern wollen. Das sind ja, also niemand sagt jetzt, ich agitiere da jetzt aus Böswilligkeit, sondern die sind ja vom Guten da überzeugt, was sie da tun. Und es gibt eben leider so eine komische neue Tendenz. Wir erzählen dem Zuschauer nicht mehr einfach die Fakten, sondern wir lassen das mit Haltung und Meinung einhergehen und wir wollen den Zuschauer erziehen, was ich natürlich grundfalsch finde. Man soll Informationen verbreiten und der Zuschauer sollte sich daraus seine eigene Meinung bilden.
Jetzt habe ich noch gelernt, dass man die Fakten und die Meinung ganz strikt zu trennen hat. Man kann jederzeit seine Meinung kundtun, in einem Kommentarstück zum Beispiel. Wie ist es denn mittlerweile? Sie haben schon gesagt, dass das verschwimmt dann auch so ein bisschen miteinander. Was ganz großes Ärgernis bei vielen Menschen ist, da geht es nicht mehr nur noch um Fakten und Meinung, sondern da heißt es dann im Prinzip endet Journalismus und es gleitet dann so über in Aktivismus. Können Sie das bestätigen oder schütteln Sie da den Kopf, wenn Sie sowas hören?
Also teilweise, ne, das ist meine bei der Tagesschau natürlich nicht ganz so verbreitet. Da ist es eher so ein bisschen untergründiger, dass ich eben weiß, was für eine Meinung Menschen dort vertreten oder wo sie sich engagieren, wie sie sich engagieren, wie sie die Welt sehen. Das schlägt nicht ganz so deutlich im Produkt nieder wie, ich sag mal, Georg Restler und Monitor, ja, wo das ganz offensichtlich ist, oder Anja Reschke oder bei Böhmermann, wo man ganz klar sagen kann, okay, das hat ja gar nichts mehr mit Journalismus zu tun, das ist Aktivismus. Auch bei der Tagesschau gibt es das, aber da passiert das viel subtiler. Was für Themen wähle ich aus? Und wen lasse ich dort zu Wort kommen? Also welche Parteien bevorzuge ich da? Und vor allen Dingen, was dürfen die sagen? Also ich habe ja dann ein Interview von vielleicht 5 Minuten und dann kommen 10 Sekunden zur Aufführung. Und dann kommen, ich sage jetzt mal bösartig, bei den Grünen, weil ich das für ein kluges Argument halte, was mit meiner persönlichen Haltung übereinstimmt, nehme ich einen schlauen Satz. Und bei dem CDU-Menschen, den ich sowieso nicht leiden kann, nehme ich irgendwas Blödes. Auch damit kann ich natürlich das beeinflussen, habe zwar ganz offiziell journalistische Standards eingehalten, ich habe die eine Seite und die andere Seite zu Wort kommen lassen, aber natürlich liegt da sehr viel Macht bei dem einzelnen Redakteur, wie er das gestaltet. Also das lässt sich aber auch sehr, sehr schwer anders lösen, ne? Und tatsächlich, ja, also die Meinungen, also wenn man jetzt mal von den Zeitungen aussieht, das verschwimmt immer mehr Meinung und normale Nachrichtenbeiträge, absolut. Diese klassische Trennung, das ist leider totale Ausnahme. Bei der Tagesschau soll es ja so sein, hat ja eigentlich Meinung und Haltung gar nichts verloren in den Beiträgen und dann kommt so eine Art Aufsage am Ende und da dürfen sie ihre persönliche Meinung sagen. Aber auch da verschwimmt es zunehmend, auch man kann das bei tagesschau.de auch sehen, dass das eben doch ein bisschen, also gerade bei diesem umstrittenen Faktenfinder, das ist ja dann auch nicht mehr das reine Anhäufen von Fakten.
Jetzt ist es so, dass gerade wenn man sich mit Menschen unterhält, die mit Journalisten selbst keinen Kontakt großartig haben und für die das so eine Blackbox ist, quasi der Beruf, die haben so ein Idealbild vom Journalisten vor sich, der Journalist als der möglichst neutrale Beobachter, Berichterstatter, der sich selbst komplett rausnimmt und einem die Fakten im Prinzip präsentiert. Ist das noch so bei der Tagesschau?
Ich glaube, das war noch nie irgendwo so. Ja, also die Tagesschau möchte gerne sachlich, nüchtern, neutral berichten. Und alle Journalisten haben ja eigentlich das Ideal, objektiv zu berichten. Aber Objektivität in dem Sinne gibt es nicht, ne? Also wir berichten immer subjektiv, auch wenn wir uns darum bemühen, sachlich zu sein. Aber natürlich sind wir immer geprägt. Wir sind ja alles Menschen, also und keine Roboter. Deswegen, sie bemühen sich um diese Objektivität. Aber verfehlen es meiner Beobachtung nach teilweise meilenweit. Also ich kriege immer Bluthochdruck, wenn ich die Tagesschau derzeit gucke. Ja, das ist schon, also wenn man sich jetzt ansieht, die Ausschreitung nach dem Champions League-Sieg in Paris wieder verharmlost, die Randalierer eben als Fans tituliert werden oder jetzt wieder in Kalifornien, dass man eben das nicht so darstellt, wie es ist. Da wird geltendes Recht umgesetzt und die, die sich dann militant wehren, werden aber so eigentlich als die dargestellt, die was Gutes tun, ne? Also das kann man ganz klar so ein gewisses, man nennt das ja im Journalismus Wording und Framing, kann man da sehr gut beobachten. Und ich glaube, das hat es immer schon ein Stück weit gegeben. Es gab ja immer schon Beschwerden über den Rotfunk in Hamburg, ja. Die Bayern haben die Tagesschau lange nicht gesendet. Und ich glaube, jeder Lokaljournalist natürlich, wenn er berichtet, irgendwie ist geprägt von seinen persönlichen Beobachtungen, aber im Moment regt es wahnsinnig viele auf, was die Tagesschau macht, und teilweise muss ich ihnen recht geben, zu Recht. Es gibt so ein paar Felder, da kann man es, glaube ich, niemandem recht machen. Also im Nahostkonflikt, da, egal wie sie berichten, da wird sich immer die eine oder andere Seite aufregen. Das ist so vermintes Gelände tatsächlich. Aber bei anderen Dingen, also Ukraine ist ganz krass, ja, und also auch die Corona-Zeit war krass, dass sie eben wirklich viele Menschen unglaublich verärgert haben. Weil sie sie in die Ecke gestellt haben als Impfverweigerer oder eben jetzt als Putin-Versteher und so. Das, ja, ich glaube, dass das mögen viele nicht, ne? Auch dass ihnen dann gesagt wird, die gesichert rechtsextremistische Partei, der verbrecherische Angriffskrieg. Also auf sowas würde ich einfach verzichten.
Parteien, politische Parteien haben sie schon genannt, jetzt im Zusammenhang mit, wenn es um O-Töne geht und die Auswahl. Aber wie ist es denn eigentlich? Kommen alle Parteien, werden die gleich behandelt in der Tagesschau oder merkt man, es gibt Unterschiede?
Also generell kommen die Regierungsparteien, also die gerade am Ruder sind, wechselt ja etwas häufiger vor als die Opposition. Das hängt damit zusammen, dass man eben sich ja als schon ein Stück weit als regierungsnah versteht. Und natürlich liegt es in der Natur der Sache, dass man zum Beispiel Gesetzesvorhaben vorstellt und dann natürlich die Regierung stellt die vor, dann kommen die automatisch vor. Oder wenn man eben Ereignisse an der Welt bewerten lässt, dann kommen natürlich Regierungsvertreter vor. Ne? Das ist ja, also das liegt schon in der Natur der Sache ein Stück weit und ist bei der Tagesschau besonders ausgeprägt, weil man eben doch recht regierungsnah ist. Ansonsten, ich habe mir ja die Mühe gemacht und habe ein halbes Jahr einfach gezählt bei der 20-Uhr-Ausgabe, wer kommt wie oft vor. Und man kann ganz klar sehen, die Grünen kommen überproportional oft vor und die AfD zum Beispiel kommt ist deutlich unterrepräsentiert. Und das ist insofern ein Problem, weil im Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in den Medienstaatsgesetzen hier drin steht, man hat für eine Vielfalt zu sorgen, man hat für eine Chancengleichheit zu sorgen. Das ist auch vom Bundesverfassungsgericht mehrfach bestätigt worden, aber es wird jeden Tag dagegen verstoßen. Jetzt kann man natürlich zum Beispiel bei einer Talkshow argumentieren, es gibt eine innere Rundfunkfreiheit, die Redaktion darf selber entscheiden, wen sie einlädt und wen nicht. Und sie empfinden die AfD eben als eine Partei, die auf die Abschaffung der Demokratie hinarbeitet, was für sie die Begründung ist, dass sie den eben nicht einladen. Bei den Nachrichten, finde ich, geht es nicht, weil der Auftrag ist ganz eindeutig. Und wenn einem das nicht gefällt, dann muss man halt den Auftrag ändern. Aber wenn die AfD jetzt klagen würde, weil das ja gegen den Auftrag verstößt, sie dauernd unter den Tisch fallen zu lassen, dann hätten sie, glaube ich, gute Karten. Und nicht nur, dass sie deutlich unterrepräsentiert sind, es ist auch noch die Frage, womit sie in der Sendung sind. Und meistens dürfen sie sich nur dazu äußern, wenn es einen angeblichen Skandal gibt, ja, dass das Geld unterschlagen wurde oder ein AfD-Politiker hat was Verwerfliches gesagt oder die Bischöfe haben gesagt, AfD-Wähler sind nicht mehr die braven Kirchenschäfchen, das ist nicht mehr zu tolerieren, man wird von der Berlinale ausgeladen oder solchen Sachen. Dann darf man sich dazu äußern. Aber was die Sachthemen sind, dazu kommen sie sehr, sehr selten in der Sendung vor. Und wenn, dann mit ihrem Leib- und Magenthema Migration. Und so kommt es eben, dass sehr wenige Menschen wissen, dass die AfD zum Beispiel auch deswegen im Osten so stark geworden ist, weil sie sich als einzige konsequent gegen diese ganzen Corona-Maßnahmen ausgesprochen haben. Man weiß nicht, dass sie lokal sehr stark verankert sind und da auch die Arbeit vor Ort tatsächlich machen. Und man kennt, manche wählen vielleicht sogar auch gegen ihre Interessen, weil man die Position zum Mindestlohn oder zur Rente gar nicht so genau kennt. Ja, und das ist ein Versäumnis der Tagesschau.
Was müsste da anders gemacht werden in der Beziehung?
Nee, man müsste sie halt mit Sachthemen ganz normal vorkommen lassen. Also wenn man jetzt einen Beitrag macht über den neuesten Haushalt oder Waffenlieferungen oder was auch immer, müsste halt die AfD als 20% Partei, größte Oppositionspartei, müsste sie halt vorkommen. Und ja, so sachlich und nüchtern wie möglich. Ne? Also man muss ja jetzt nicht den O-Ton aussuchen, den man hinterher richtig stellen muss, weil er irgendwie problematisch ist. Man findet schon einen, der wirklich sachlich ist, ohne dass einem jetzt die Haare zu Berge stehen. Auch sowas gibt's. Ja? Und stattdessen wird dann vielleicht eben einer ausgesucht, der besonders problematisch ist. Der wird dann hinterher richtig gestellt oder eingeordnet. Das ist gar nicht notwendig, ja. Aber man möchte halt, man sagt halt, die AfD ist keine normale Partei und möchte sie auch nicht so behandeln. Sicherlich ist es eine ganz große Herausforderung für Journalisten, aber man sollte, also dafür wird man gut genug bezahlt und ist gut genug ausgebildet, damit umzugehen und sich nicht immer so einen schlanken Fuß zu machen. Und irgendwie, wenn es irgendwie geht, dann ist ja auch ein Stück weit Angst, wenn sie sie weglassen, ja, weil man sich eben immer der Diskussion aussetzt, oh, du hast die vorkommen lassen von der einen Seite, das ist ja gar nicht in Ordnung. Und von der anderen Seite eben wird man ja auch angegriffen, oh, ihr bietet euch den an und ihr müsst die doch auseinandernehmen, ja.
Ja, vor allem dieses zu Beginn, die ersten Jahre war es ja noch die ignorieren wir Haltung, die kommen nicht vor, was ja dazu geführt hat, dass sie dann im Netz sich ihre Parallelmedienöffentlichkeit aufgebaut haben, deutlich stärker als alle anderen Parteien. Ne? Also insofern gebracht hat es ja da wenig. Ne?
Man kann auch argumentieren, ob das jetzt schlüssig ist, kann ich nicht sagen, aber man kann auch argumentieren, sie waren regelrecht gezwungen, sich parallele Kanäle aufzubauen. Es gibt eine Untersuchung, wie wird über Parteien berichtet im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und da ist herausgekommen, dass, sagen wir mal so, bei normalen Parteien wie der SPD ist ein Drittel der Berichte negativ, ein Drittel ist neutral, ein Drittel ist positiv. Und bei keiner Partei waren die Berichte so negativ wie bei der AfD. Ich glaube, zu 81% und zu 3% waren sie halt nur positiv. Und ja, und wenn ich meine, das ist ja dann auch so eine Wechselwirkung, ne? Dann wenn ich weiß, nur 3%, also der Journalist kommt jetzt zu mir und will was von mir und ich weiß, die Chance auf einen ausgewogenen Bericht liegt bei nur 3%, dann wäre ich vielleicht auch aggressiv ihm gegenüber auftreten und wäre am Ende auf die Auflösung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks hinarbeiten. Ich fühle mich ja irgendwann auch ungerecht behandelt. Das ist natürlich klar. Und ja, und deswegen sind die halt in anderen Kanälen stark verbreitet. Ne? Und das viele Millionen Menschen informieren sich da jetzt woanders.
Was immer wieder für ganz großen Wirbel sorgt, bleiben wir beim Thema Politik, das ist, wenn Journalisten die Seite wechseln. Sprich, sie werden zum Pressesprecher, zum Regierungssprecher, Ministeriumssprecher. Im schlimmsten Fall vielleicht sogar noch vorher genau dort, wo sie in ihrer journalistischen Funktion noch drüber berichtet haben, was dann ein ganz besonders übles Beigeschmäckle irgendwie ergibt. Wenn man das mitbekommt, gerade beim ÖRR, dass Kollege XY jetzt ins Ministerium Z wandert, hat man da nicht ein irrsinnig übles Gefühl in der Magengrube?
Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das alle ganz, ganz großartig finden. Also ich beschreibe ja sehr ausführlich das Beispiel von Michael Stempfle, der noch so eine Lobhudelei geschrieben hat auf Boris Pistorius, und das war wirklich auffällig. Der Text ging online und kurze Zeit später wurde er, also wir reden hier von Stunden, Pressesprecher von Pistorius, und es war ein sehr, sehr ungewöhnlicher Lobeshymne. Man hat den später auch aus dem Netz genommen. Und natürlich, da war ich ja in der Redaktionskonferenz, hat man da Bauchschmerzen dabei gehabt. Auf jeden Fall, das ist ja klar, das verstößt ja gegen journalistische Standards und gegen ethische Vorschriften. Also das findet auch bei der Tagesschau niemand toll. Was man natürlich sagen muss, es ist, also man kann ja niemanden verbieten, den Job zu wechseln. Das geht einfach nicht. Was eine Rolle spielt, ist durch diese Nähe in Berlin, die meisten, die Seiten wechseln, arbeiten im ARD-Hauptstadtstudio, und es ist eine unglaubliche Nähe. Man sieht sich jeden Tag mit den Entscheidern, und dann, klar, wenn man da, man ist da teilweise auch abends eingeladen bei einem Minister und der kocht und was weiß ich nicht. Und dann entsteht eben so eine Nähe, die ich persönlich meiden würde. Sie glauben, sie sind dann nah an der Macht, man sitzt im Regierungsflieger und das ist ja alles ganz toll, und dann kriegt es eben die Einladung. Nur führt das ja dazu, dass man dann eben auch gefällig schon berichtet, obwohl man noch Journalist ist, weil man möchte ja dann vielleicht auch diesen Job haben. Es hat ein Kollege auch in einem Podcast ganz offen zugegeben, es war immer schon sein Traum, Regierungssprecher zu werden. Und eigentlich haben das ja alle. Und das bedeutet natürlich so ein bisschen, dass wenn ich diesen Traum habe, dann werde ich natürlich nicht jeden Tag ein negatives Stück über meinen späteren Chef veröffentlichen. Und klar, es ist wahnsinnig lukrativ. Wir haben ja schon darüber gesprochen, selbst beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo man gut verdient. Wenn ich jetzt Pressesprecher im Ministerium werde, verdiene ich natürlich nochmals doppelt. Und ich habe eigentlich für immer ausgesorgt, weil wenn ich es nicht mehr bin, komme ich irgendwo anders hin oder kriege Ruhegeld oder was weiß ich. Und man ist da nicht nur einfach Sprecher, man kriegt eine ganze Abteilung, die einem untersteht. Das ist natürlich also auch eine riesen Karrierechance. Manche gehen dann selber in die Politik. Ne? Also deswegen ist das sehr schwer, da Nein zu sagen, was man machen könnte als öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Man könnte diesen Drehtüreffekt minimieren oder abschaffen, weil manche kommen ja wieder zurück, diesen Sprecher, und der Platz wird ihnen warm gehalten im Sender. Während der Zeit, wie sie sich ausprobieren, und wenn sie nicht mehr gefällt oder wie auch immer, dann kommen sie zurück. Und dass der Vertrag ruht, das kann man natürlich abschaffen. Und da gibt es ja leider Beispiele, dass dann Leute zurückkommen und immer weiter aufsteigen und irgendwann sind sie Intendant im Sender. Und das ist natürlich total blöd, weil man wird da ja auch als Redakteur nicht seinen späteren Chef, der jetzt noch Regierungssprecher ist, in der Pressekonferenz böse angehen. Wenn man den Hintergedanken hat, oh, vielleicht wird der ja nächsten Monat Intendant und ist dann mein Chef. Also das ist eine ganz komische, gerade weil viele ja denken, okay, die stecken alle unter einer Decke beim Politik und Medien, ein ganz verheerender Eindruck nach außen auch. Also ich kann da die Kollegen teilweise auch nicht verstehen, dass sie das machen, aber man kann es nicht verbieten. Also was man machen könnte, wäre zum Beispiel auch so eine Abkühlzeit. Das gibt es ja auch in anderen Branchen, dass man sagt, okay, wenn man von der Branche in die geht, da müssen wenigstens ein oder zwei Jahre vergangen sein, dass man nicht direkt vom, wie das jetzt passiert ist, die eine Kollegin war beim NDR Hörfunk Redakteurin, ist dann Sprecherin von Frank-Walter Steinmeier als Bundespräsident geworden, und dann ist sie jetzt die stellvertretende Leiterin im ARD Hauptstadtstudio, und natürlich muss sie vielleicht ihren Ex-Chef dann interviewen oder kennt die ja alle total nah aus 5 Jahren im Schloss Bellevue, inklusive Handynummer und Duzen und weiß ich nicht was für Hintergrundrunden, und das ist eine Nähe, die ist nicht gut, weil das, ja, da wird man vielleicht auch mal beeinflusst oder kriegt eine Mail oder einen kleinen Anruf und einen Hinweis und ändert dann die Berichterstattung. Ja, ist jetzt eine Unterstellung, aber ich kann mir das einfach sehr, sehr gut vorstellen.
Ja, es erweist ja auch letztlich der Glaubwürdigkeit, die unser Beruf ja braucht, auch bei den Leuten, einen irrsinnigen Bärendienst, wenn auch nur der Verdacht entsteht, da ist ein bisschen zu viel Nähe da. Was aber natürlich überhaupt nicht irgendwie vermittelbar ist, ist dieses teils jahrelange Rückkehrrecht. Also wenn Otto Normalbürger jetzt von Firma X in Firma Y wechselt, hält ihm aber Firma X im Regelfall nicht mehrere Jahre den Job warm, falls er sich dann doch wieder anders überlegt oder falls die Zeit bei der anderen Firma abgelaufen ist. Also wie kommt das überhaupt im Haus an? Also da spricht man ja bestimmt auch mal unter Kollegen drüber, oder?
Nee, ich habe ja schon angedeutet, es ist eben leider so, man unterhält sich über das Wetter, über Fußballergebnisse, den nächsten Urlaub oder das Auto oder die tollsten Golfplätze oder zu welchem Konzert man in die Elfi, wie es die Hamburger, also die Elbphilharmonie, wo man da hingeht, ja, also über sowas, gut, das war wie im Fall Stempfle, da schüttelt man den Kopf, ne? Und bei den aktuellsten Fällen jetzt, zum Beispiel Sacher früh auf, das wird man schon mal kurz drüber reden, aber es ist jetzt nichts, was sie nachts im Schlaf bringt und wo sie jetzt sich die Sinnfrage stellen oder einen Sturm anzetteln und für Neuerungen sorgen. Man nimmt es eher wahr und es kommt einfach immer wieder vor, wird jede Menge Staub aufgewirbelt und dann legt sich der Sturm der Entrüstung wieder und dann wartet man, dann gibt es wieder den nächsten Fall. Also das ist ja seit längerem eine ungelöste Geschichte. Ja. Und bei Sacher Frühauf kann man das eben sehr gut auch beobachten. Ne. Ich kenne sie sehr gut, weil wir in Leipzig zusammengearbeitet haben und ich habe mich wahnsinnig gewundert, dass sie Sprecher von Dobrindt geworden ist und da jetzt eine Politik vertritt, die, wie ich glaube, ihren persönlichen Überzeugungen zuwiderläuft. Und sie hat aber, ich habe da mal nachgeguckt, in ihren letzten Texten ihn eben auch als klugen Politstrategen schon vorher gelobt, ne? Wo man eben überlegen kann, gab es da möglicherweise schon Verhandlungen für den Job, ja? Also, dass man dann da natürlich etwas gefälliger vielleicht schreibt. Also, das ist leider eine sehr unrunde Geschichte und nee, ich kann nicht sagen, dass da große Bestrebungen gibt im Öffentlich-Rechtlichen, das zu ändern, leider. Also auch müsste man mal nachfragen im Rundfunkrat, den Aufsichtsgremien des Öffentlich-Rechtlichen, ob das da ein Thema ist. Mir ist davon nichts bekannt.
Jetzt waren Sie mehrere Jahre Planer gewesen bei der Tagesschau. Irgendwann ging die Zeit zu Ende. Warum haben Sie die Tagesschau verlassen?
Weil eben von vornherein klar war, dass es dann zu Ende geht. Ich hätte nach Leipzig zurückgekommen. Ich hatte eine unbefristete Stelle beim Mitteldeutschen Rundfunk, hätte dann nach 15 Jahren bis zur Rente arbeiten können, hatte mich aber in Hamburg einfach eingelebt und bin der Liebe wegen hier geblieben. Und ja, es gibt einfach viele verschiedene Gründe. Ne? Ich wollte immer schon eben schreiben, habe ich ja erzählt. Und diese Chance wollte ich einfach irgendwann mal nutzen. Also wann, wenn nicht jetzt. Ne? Ich wollte nicht im Altenheim sitzen und denken, okay, ich habe es nie probiert. Ich bin jetzt einfach ins kalte Wasser gesprungen und habe was gemacht, was die meisten Redakteure eben nicht tun, freiwillig gekündigt. Und also es gibt ja, man muss wissen, wahnsinnig viele Menschen bei der Tagesschau oder generell in der ARD, die wirklich irre unzufrieden sind und sich schon umgeguckt haben nach anderen Jobs, aber dann gesehen haben, okay, da müssen sie mehr arbeiten, verdienen weniger. Ah, nee, die paar Jahre bis zur Rente, die sitze ich halt noch ab und dann mache ich mir ein schönes Leben und deswegen bleiben sie, obwohl sie unzufrieden sind, da und das war für mich aber einfach keine Option.
Ja, Geld kann letztlich dann die persönliche Unzufriedenheit, die mit jedem Monat und mit jedem Jahr weiter wächst, wahrscheinlich auch irgendwann nicht mehr abfedern, ne?
Ja, das ist eine individuelle Entscheidung, ne? Muss jeder für sich irgendwie entscheiden, ob er den goldenen Käfig da verlässt oder nicht. Ich meine, ich war 21 Jahre in der ARD, also ich habe ja jetzt, und es war ja auch lang genug und das ist jetzt auch nichts, ist eigentlich eher merkwürdig, dass so wenig Menschen freiwillig dann auch mal da rausgehen, nochmal was Neues versuchen, den Job wechseln, dass das eben die Ausnahme ist, weil, also als ich in den Job gekommen bin, war es völlig normal, dass man alle 5 Jahre den Job wechselt. Und das aber, wie gesagt, das ist eben der goldene Käfig im Öffentlich-Rechtlichen. Man muss weniger arbeiten und verdient mehr als in der Privatwirtschaft. Und das ist wahrscheinlich der Grund, warum viele da nicht rausgehen wollen, freiwillig nicht. Ich habe es mir ausgerechnet. Allein meine Rentenansprüche. Man hat ja nicht nur die gesetzliche Rente, sondern es gibt ja noch so eine ARD-Pensionskasse, wenn die eingezahlt wird. Und da ist natürlich nach 21 Jahren bei mir auch ordentlich was zusammengekommen. Aber allein, dass ich 15 Jahre eher rausgegangen bin, hat meine Rente halbiert. Und das ist eben auch was viele dann davon abhält, von dem Schritt. Aber ja, natürlich, Lebensqualität geht am Ende vor, ne?
Sie haben es dann schlussendlich den Schriftstellertraum umgesetzt, haben Ihr Buch geschrieben, Inside Tagesschau. Wie kam es eigentlich dazu?
Ja, ich wollte schreiben und habe überlegt, was könnte Menschen interessieren und die Medien sind natürlich heiß umstritten und es gibt sehr viel Unwissen über die Vorgänge darüber, ist mir halt bei den Diskussionen aufgefallen. Und ich wollte das erklären. Und dann habe ich natürlich den Schwerpunkt darauf gelegt, was alles die Menschen aufregt und inwieweit das mit dem, was ich dort erlebt habe, übereinstimmt, was an den Vorurteilen dran ist. Und dann ist es am Ende sehr kritisch geraten. Wobei man sagen muss, viele nehmen ja nur die Berichte wahr, an den, also die kritischen Berichte. Es gibt ja auch so ein paar Kapitel, wo ich was erkläre oder die Tagesschau auch in Schutz nehme. Das wird nur leider gar nicht diskutiert. Ja, das soll aber jetzt auch nicht das letzte Thema sein. Also ich habe sitze auch gerade am nächsten Buch zu einem ganz anderen Thema. Also die Reise soll auf jeden Fall weitergehen, daran mir da meinen Traum zu verwirklichen. Nebenbei schreibe ich natürlich auch noch für andere Zeitungen Themen, die mir im Herzen liegen. Podcast zu Medien auch mit einer Kollegin und einem Kollegen, die ich erst kennengelernt habe und sachlich richtig. Auch das macht mir großen Spaß, verdient man nichts damit, aber im Moment finde ich es alles großartig. Mal schauen, wo die Reise dahin geht.
Über den Podcast reden wir gleich. Nur ganz kurz, gibt es vielleicht schon so einen kleinen Spoiler, den Sie geben können, worum es im nächsten Buch geht?
Oder werde ich viele wahrscheinlich wahnsinnig enttäuschen, weil es geht jetzt nicht um was Irres Politisches oder wieder um Medien, ist auch keine Enthüllung, sondern es ist ein Thema, wo ich glaube, es ist total relevant und wichtig, aber medial eben noch nicht so beleuchtet und im Westen auch überhaupt nicht bekannt. Es geht um Wochenkinder und das sind Kinder, die als Babys bereits abgegeben wurden in Einrichtungen Montag früh und dort auch über Nacht geblieben sind bis Freitagabend und die ersten 3 Jahre dort gewesen sind. Und da gibt es ganz viele verschiedene Geschichten. Es gibt da Prominente, die da waren und ich habe mir das angeguckt, was sind die Spätfolgen, weil das betrifft 500.000 Menschen, die noch unter uns leben und die davon natürlich geprägt sind. Ich bin selber auch in die Wochenkrippe gegangen. Das ist natürlich mein persönlicher Zugang und soll einfach eine persönliche Reise werden. Und natürlich will ich den Bogen schlagen, auch zu der heutigen Zeit, weil es ist natürlich nach wie vor auch heiß umstritten, wann gebe ich mein Kind in fremde Hände zum ersten Mal, ja. Also ja, da hat ja jeder seine persönliche Auffassung und ich will die auch jedem lassen. Es ist nur so, dass ich darauf hinweise, es kann Folgen haben, wenn man es zu früh, zu lange macht.
Als Inside Tagesschau erschienen ist, wie fielen denn eigentlich die Reaktionen der Ex-Kollegen aus, zumal viele von denen ja, wenn auch anonymisiert, im Buch vorkommen?
Also einige von denen haben sich gar nicht gemeldet, was natürlich auch bezeichnend ist, ne? Weil wir wussten, ich schreibe ein Buch und dann haben sie sich vorher gemeldet, aber ich bekomme doch dann ein Autogramm und als es dann rausgekommen ist, haben sie sich nicht mehr gemeldet, weil sie eben im Buch vorkamen. Auch ein paar Freunde haben sich gar nicht mehr gemeldet. Ich glaube, das ist auch gewisser, ja, ein bisschen eine Unsicherheit. Wie geht man damit um? Und dann, ja, weiß man eben, wer der wahre Freund ist, ob man sich dann noch weiter meldet, ist ja auch so eine Art Test. Ein paar haben sehr differenziert sich zurückgemeldet, haben lange Mails geschrieben, was ihnen gefällt, was ihnen nicht gefällt. Gab auch welche, die haben geschrieben, dass sie sich diffamiert gefühlt haben. Ich habe ihnen dann auch immer freundlich geantwortet, wenn es die Zeit erlaubt hat, alles. Ein paar haben unfreundliche Amazon eine Sternebewertung geschrieben, ne? Das konnte ich ganz klar nachvollziehen, dass das ehemalige Kollegen sind, weil sie wortgleich mir vorher über LinkedIn geschrieben hatten oder so persönliche Nachrichten. Und ein bisschen erschrocken war ich teilweise über das Niveau von den Wortmeldungen, dass es eben sich be beschwert wurde, so nach dem Motto, naja, du hast Hans-Joachim Friedrichs falsch geschrieben, und dann kann der Rest vom Buch ist ja dann auch Mist. Also das ist für mich ja eine schwierige Argumentation. Richtig inhaltlich in die Debatte ist eben kaum einer eingestiegen. Es gibt ja einer dieser Ex-Kollegen, Patrick Gensing, kommt recht prominent im Buch vor, der Gründer des Faktenfinders. Und er wird halt nicht besonders freundlich beschrieben. Allerdings muss ich sagen, habe ich ihn nicht persönlich angegriffen als Mensch, sondern tatsächlich nur seine Arbeit kritisiert. Aber er hat es offenbar sehr persönlich genommen, weil er hat mir wütende Nachrichten geschrieben und hat auch eine längere öffentlich gemacht und da das gleich die allererste war, die man über das Buch auf X lesen konnte, und zwar also Tage vorm offiziellen Erscheinungstermin war das natürlich schon ein bisschen schwierig, weil er mich eben auch wirklich als Mensch persönlich angreift und das einige andere aufgegriffen haben. Aber ich muss sagen, das ist wirklich auf die erste Zeit beschränkt. Danach gab es dann eher freundliche Rückmeldungen, ehemalige Kollegen, die mich auch angerufen haben, sehr viel aus dem MDR-Bereich. Die haben sich dann das Buch mit Widmung an Privatadresse schicken lassen oder mir Mails geschrieben, wusstest du schon, also mir neue Leaks zugesteckt, darüber musste ich schreiben, die mich regelmäßig versorgen, die mir Lesungen organisieren. Also sehr, sehr freundliche Rückmeldungen auch, die sich freuen, dass ich den Mund aufgemacht habe, ich soll durchhalten und das stimmt alles so. Ich habe ja übrigens auch sehr viele Rückmeldungen, nicht nur so von Ex-Kollegen bekommen, sondern auch aus der Branche. Bei uns ist es genauso oder auch sogar aus anderen Branchen. Leute, die sich wiedererkannt gefühlt haben, dass bestimmte Sachen bei ihnen auch so funktionieren in Gewerkschaften, in Hochschulen, in der Buchhandelsbranche oder im öffentlichen Dienst. Das fand ich ganz interessant.
Jetzt muss man aber mal sagen, für all diejenigen, die jetzt noch nicht das Buch gelesen haben, es ist ja keineswegs ein Buch, das den ÖRR oder die Tagesschau irgendwie in Grund und Boden basht, sondern es ist ja wirklich, Sie haben es ja vorhin auch schon angeklingt, ein sehr, sehr differenziertes Buch. Und es gibt Stellen, da nehmen Sie auch, dass das System ÖRR und die Tagesschau auch wirklich in Schutz, und da klingt auch durch so eine, ja, so eine gewisse Liebe eigentlich auch noch dazu. Also für die, die jetzt denken, ah, ich kaufe mir das Buch, weil da wird jetzt quasi auf 300 Seiten draufgehauen, das ist nicht das, was die kriegen dann, ne?
Da muss ich dazu sagen, ich habe jetzt wirklich sehr, sehr viele Interviews gegeben und habe den Bogen da auch sehr weit gespannt, habe auch mit Menschen gesprochen, was ich mir vor 2 Jahren nicht hätte träumen lassen, weil ich dann dachte, okay, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ignoriert mich komplett. Also ich habe dann nur einen mutigen Kollegen, der in seinem Medienmagazin beim RBB mich interviewt hat. Alle anderen haben geschwiegen, obwohl ich ja weiß, dass sie das Buch wahrgenommen haben. Also sie haben versucht, das totzuschweigen. Und dann war ja nur die Möglichkeit, okay, entweder du wirst totgeschwiegen oder du redest mit denen, die dich anrufen. Und dann habe ich mit denen gesprochen und das haben wir dann Ex-Kollegen auch wiederum zum Vorwurf gemacht. Ja, wieso gibst du denn dort ein Interview? Aber ich muss sagen, dass die alle recht freundlich mit mir umgegangen sind. Aber manchmal war es eben vielleicht auch Anti-Werbung für das Buch, weil ich eben natürlich meine Meinung vertreten habe. Und dann habe ich mir die Kommentare hinterher durchgelesen. Und das sind da eben sehr viele schon, die bin, ja, also ich bin den alternativen Medien informieren, der Meinung, dass der öffentlich-rechtliche Schundfunk gehört sofort abgeschafft und Zwangsgebühr abschaffen und die nicht mehr differenzieren. Und ich bemühe mich natürlich schon zu differenzieren. Und das Buch ist recht ausgewogen. Und ich bin immer bereit, draufzuhauen und auch zu kritisieren, aber eben fundiert, wo man kritisieren muss, in meinen Augen. Und ich habe jetzt keine 180-Grad-Wende hingelegt von jemand, der 6 Jahre ja bei der Tagesschau gearbeitet hat und da auch jeden Morgen in den Spiegel gucken musste, ne? Wenn ich da jetzt der Meinung gewesen wäre, immer schon, dass das irgendwie alles gar nicht geht, dann hätte ich da ja sofort kündigen müssen. Also das, oder ich wäre schizophren. Also das muss man ja auch irgendwie sehen. Und das wird, glaube ich, auch vielen, die da arbeiten, immer noch so gehen. Die haben auch so Störgeräusche bei der täglichen Arbeit, aber reden sich das ein Stück weit auch schön. Also meine Sicht hat sich auch sehr verändert, seit ich da raus bin, ne? Ich hatte Ende November 23 meinen letzten Arbeitstag und das ist jetzt auch schon eine Weile her und Stück für Stück ändert sich das auch nochmal. Also ich würde das Buch vielleicht in Teilen heute auch nochmal anders schreiben.
Was würden Sie ändern?
Es gibt so ein paar Stellen, die sind, glaube ich, sehr unterhaltsam für den Leser, aber da habe ich Menschen, Mitarbeiter vielleicht ein ganz klein wenig auch diffamiert. Das hätte man weglassen können, und hätte die Aussage aber gar nicht geändert. Ja, also es hätte nicht an der Aussage des Buches würde das nichts ändern. Aber das, ja, ob jetzt jemand eine schlappe Hose trägt, das ist irgendwie lustig, aber eigentlich sagt für die Botschaft ist es völlig unerheblich. Das würde ich heute weglassen. Ansonsten würde ich, glaube ich, ein Stück weit noch kritischer draufschauen. Das ist ja schon so, man sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht, wenn man da arbeitet. Und auch der Umgang jetzt mit mir, dass man eben nach Erscheinen des Buches mich wirklich diffamiert hat und versucht hat, mich in so eine Ecke zu stellen, unzufriedener Mitarbeiter und so. Das fand ich schon so ein bisschen augenöffnend, weil was mir nicht bewusst war, da bin ich nicht der Erste und nicht der Einzige, dem das genauso geht. Also quasi alle, die rausgehen aus dem öffentlich-rechtlichen System und das kritisch sich jetzt äußern, werden entweder totgeschwiegen oder diffamiert, am besten beides. Und dann wird ihnen sehr gerne auch so, wenn sie so in eine rechte Ecke gern gestellt. Und da sehe ich mich ja eigentlich gar nicht. Was heißt eigentlich, da sehe ich mich nicht. Und das ist aber schon so ein sehr schmerzhafter Prozess, muss ich echt sagen, weil ein Stück weit habe ich mich dazwischen alle Stühle gesetzt, ja.
Aber ist es nicht schade, wenn wir reden noch über die Reformbedürftigkeit, ja oder nein, beim ÖRR, aber ist es nicht schade, dass das gerade dann, wenn jemand einmal darauf hinweist, wo vielleicht nachjustiert werden müsste oder wo vielleicht was schiefläuft oder wo man sich vielleicht auch als Macher ein Stück weit entkoppelt hat vom eigenen Publikum, dass man das eher als Angriff auffasst und dann draufschlägt auf den Boten, anstatt dass man sich die Botschaft zu Herzen nimmt?
Absolut, ich kann es in vielerlei Hinsicht nicht verstehen, weil diejenigen, die wie ich sich darüber aufregen und das sachlich fundiert tun, sind ja eigentlich noch die, die ans Gute glauben und die den Öffentlich-Rechtlichen erhalten wollen, und die ihn nicht in Grund und Boden rammen und sagen, das ist irgendwie das Allerletzte, was besser heute als morgen abgeschafft werden muss. Dass man die verprellt und mit denen nicht in den Dialog gibt, und davon gibt es eine ganze Reihe, und dass man die nicht als Verbündete betrachtet, das finde ich sehr interessant. Und deswegen glaube ich mittlerweile, dass der öffentlich-rechtliche Rundfunk von innen heraus sich nicht reformieren kann, und er hat eigentlich gar kein Interesse daran. Also es gibt ja regelmäßig so kleine Reförmchen, aber echte Reformen kommen von innen heraus nicht. Es läuft ja für die Entscheider im öffentlich-rechtlichen Rundfunk ganz hervorragend. Warum sollen die wirklich alles umstoßen? Und von außen sehe ich das leider im Moment auch nicht. Die Aufsicht funktioniert nicht. Die Medienpolitik hat das entweder nicht verstanden oder aber sie profitiert so sehr von dem System, dass sie das auch nicht verändern möchte.
Wir sprechen gleich über die Reformbedürftigkeit. Aber ich wollte nur einen Faden noch aufgreifen, und zwar, das ist der Podcast. Da geht es ja auch ganz viel um den ÖRR und auch sehr fundiert. Den machen Sie mit den Kollegen Anne-Kathrin Mücke und Peter Welchering zusammen. Ist ein relativ junges Projekt noch. Aber wie kam das eigentlich zustande?
Also ich habe tatsächlich auch schon längere Zeit überlegt, ob ich nicht sowas machen möchte. Und dann haben wir uns gegenseitig gefolgt, Peter Welchering und ich auf X, und fanden unsere Tweets offenbar interessant. Und dann hat er mich einfach angeschrieben und gefragt. Also wir hatten auch mal telefoniert. Und ja, er ist ja jemand, der auch sehr viel für den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet hat und der auch desillusioniert ist. Eigentlich immer auch noch an ihre Ja, daran glaubt, dass man ihn reformieren kann, dem aber auch jetzt so langsam der Glaube abhanden kommt durch auch durch die Reaktionen und den Umgang mit ihm. Und dann hat er mich gefragt, hast du Lust, einen Podcast zu machen? Und dann hatte ich ja vorher schon auch Kontakt zu einer Katrin Mücke, weil sie mal einen Beitrag in der Berliner Zeitung veröffentlicht hat, in dem sie bestätigt hat, in ihren 5 Jahren Tagesthemen, dass es da genauso zuging wie zu meinen 6 Jahren Tagesschau. Sie war vor mir in Hamburg, deswegen kannten wir uns nicht. Und dann hat sie bei der ersten Lesung von mir neben mir gesessen, wir haben uns kennengelernt, und dann habe ich sie mit dazugenommen, und dann sind wir zu dritt, und man muss ja mal gucken, wie sowas funktioniert. Aber im Moment finde ich es total interessant, diese Dynamiken, ne? Zwei Ossis, eine Frau, einer ist ein bisschen älter, wobei wir alle drei nicht mehr so wahnsinnig jung sind, aber sagen wir alle schon sehr gestandene Journalisten und haben aber sehr, sehr verschiedene Erfahrungen gemacht. Ja, Peter sagte, sehr eher ein Journalist, der sich auch im technischen Bereich sehr gut auskennt. Ich bin vielleicht der Einzige, der vor der Kamera gestanden hat, und Anne hat aber auch schon immer sehr viel recherchiert. Also ganz, ganz unterschiedliche Erfahrungen, und das ergänzt sich, wie ich finde, sehr gut. Und wir widersprechen uns im Podcast auch. Ja, das ist ja auch nicht so, dass wir da immer einer Meinung sind, und es soll auch nicht nur um den öffentlich-rechtlichen Rundfunk gehen. Aber leider ist er eben der größte Player. Also das ist vielen auch gar nicht so bewusst, ne? Aber das ist eben einfach, der beherrscht die Hälfte des Marktes. Allein die ARD ist das weltweit größte Medienhaus, also öffentlich-rechtliche Medienhaus. Dazu kommt aber noch ZDF auf Platz 5. Also wir reden wirklich von Riesen, und natürlich ist es da mal total interessant, weil viele eben auch gar nicht über die Vorgänge Bescheid wissen und eben gar nicht wissen, was ist denn eigentlich der Verwaltungsrat, was macht er denn so? Und da versuchen wir so ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen, ohne die Leute zu langweilen.
Und ich glaube, bislang ja auch ziemlich unterhaltsam und lehrreich und erfolgreich. Also ich höre es wirklich sehr gerne. Und es gibt auch immer viel Feedback, glaube ich, hinterher, oder?
Es gibt Feedback, was uns sehr überrascht, ist sehr detailliertes Feedback teilweise und dass man auch jedes Wort auf die Goldwaage legt. Ich meine, wir reden von einem Podcast und der geht dann auch mal eine Stunde und natürlich machen wir das nach bestem Wissen und Gewissen und recherchieren vorher und lesen uns da detailliert ein, aber dann ist vielleicht auch mal ein Detail verrutscht. Und dass das dann so, also ja, wir haben die Vermutung, dass es eben auch im Öffentlich-Rechtlichen und auch in Intendanzen und in der juristischen und so weiter sehr genau beobachtet wird. Ich werde auch angeschrieben, Pressestelle, ich sage jetzt nicht wer, aber oder Anruf von einem anderen Sender. Also das ist schon recht interessant. Also Peter erzählt auch, dass es sehr viele Rückmeldungen gibt. Anna bekommt die auch. Also da hören offenbar sehr viele Kollegen zu, die sich aber wiederum nicht getrauen, sich zu outen und Reklame dafür zu machen und zu sagen, wir hören das, weil es ja eben ein bisschen schwierig ist in ARD und ZDF das zuzugeben, dass man so einen kritischen Podcast hört und genau wie bei meinem Buch. Ich weiß ja, dass es viele gut finden im ÖR, aber keiner bekennt sich öffentlich dazu. Also es gibt auch bei den sozialen Medien, das sieht man niemanden, der mal ein Like oder einen gereckten Daumen bei einem Beitrag bei mir macht. Man hat da offenbar Angst. Das erinnert mich manchmal schon so ein bisschen an die katholische Kirche oder an eine Sekte. Also das abweichende Meinung nur schwer ertragen kann oder Angst hat vor dem, was die anderen denken könnten.
Sehr, sehr schade, Herr Teske, sehr, sehr schade. Wechseln wir mal ganz kurz ein bisschen das Thema. Warum braucht es eigentlich den öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Ja, gute Frage. Also ich bin dafür, tatsächlich nochmal von vorne anzufangen. Ich habe ja gesehen, wie der Mitteldeutsche 1992 komplett aus dem Boden gestampft wurde. Die haben bei Null angefangen, das ging. Und ich würde es nochmal machen, weil die Strukturen so verkrustet sind. Ja, Anne hat das jetzt in einer Kolumne für die Berliner Zeitung mit dem Apfelbaum, der nie verschnitten wird, verglichen. Das ist eigentlich ein sehr schönes Bild. Ja, der trägt dann irgendwann keine Früchte mehr, weil er einfach so überall treibt und verknorrt ist. Und ich, also einer hat jetzt behauptet, es gibt 2000 Social-Media-Kanäle öffentlich-rechtlich. Es braucht ja kein Mensch, ja. Und keiner hat da mehr den Überblick. Und also das ist hochproblematisch. Aber generell, dass man einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk in welcher Form auch immer braucht, also deutlich zurückgeschnitten, weniger Kanäle, sowohl im Fernsehen als auch im Radio. Man kann sich darüber streiten, ob man jetzt so viel Orchester braucht und so weiter und eben so viel Social-Media-Kanäle und ob das gut ist, dass sie da auf den Internetseiten, den Verlagen und den Zeitungen Konkurrenz machen. Also das könnte man alles zurückstutzen. Man müsste auch nicht hunderte Podcasts machen und so weiter, aber dass es überhaupt einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, finde ich an sich eine gute Idee, weil es ja Unterschiede gibt zwischen dem öffentlich-rechtlichen und dem privaten. Also private müssen sich irgendwie finanzieren über Werbung und das muss der öffentlich-rechtliche nicht. Und es gibt ihm natürlich auch die Chance, Programm zu machen, was man schwer über Werbung finanzieren kann. Ich bringe jetzt nochmal das Beispiel Kultur. Wenn ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk gut funktionieren würde, würde er tolle Kulturangebote haben. Leider funktioniert er nicht gut und deswegen hat er Sparta zum Beispiel leider bei der Kultur, legt zusammen und streicht Sendungen. Das ist natürlich fatal, weil andere das auch nicht mehr beackern, weil man eben damit wenig Geld verdienen kann. Also ich kann ja wahrscheinlich als Privater mit einem Literaturpodcast, welche jetzt nicht viel Abonnenten gewinnen, also welche davon auch nicht leben können. Das wird also dann im Zweifel ein Hobby bleiben. Und deswegen ist vielleicht der Öffentlich-Rechtliche da in solchen Bereichen der Einzige, der das anbieten kann. Oder wenn es darum geht, zum Beispiel Angebote zu machen für Schwerbehinderte oder für irgendwelche Randgruppen, welche auch immer, ja, Sonderangebote, die man vielleicht nicht privat finanzieren kann. Also das wäre ein Ding. Und das andere ist, dass man im Privaten ja doch, keiner ist gezwungen, das zu abonnieren. Und jeder darf natürlich, wenn man so ein Portal hat, dann hat man eine klare Ausrichtung. Was weiß ich, die Taz ist links und die Welt ist ja konservativ, aber keiner muss es lesen, keiner muss es kaufen. Und die müssen nicht ausgewogen sein. Und wenn ich jetzt aber nur noch Private habe, dann ist es im Prinzip ja so, wie man das in den USA beobachten kann. Jeder folgt den Leuten, die er gut findet. Und dann folgt man eben vielleicht Fox News oder konservativen Podcastern und bekommt nicht mehr mit, was CNN oder andere machen und informiert sich eben nur noch da und dann leben alle in getrennten Welten und reden nicht mehr miteinander. Und der Öffentlich-Rechtliche ist ja eigentlich für alle da und sollte ja eigentlich ausgewogen neutral berichten und wäre dann ja auch wirklich für alle da und der Ort, wo man miteinander ins Gespräch und in Diskussionen geht. Und deswegen finde ich es eigentlich eine gute Idee. Es gibt ja auch Untersuchungen zwischen Ländern, wie das da ist, wenn es einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt und wenn es keinen oder einen schwachen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt. Und der Zustand der Demokratie ist halt etwas stabiler, wenn man einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk hat. Deswegen finde ich das an sich eine gute Idee und es werden viele aufheulen, ne? Aber ich kann dies nicht verstehen, dass man 18,36 Euro, das sich da so viele so verhärten. Ne? Die haben ein Abo von Netflix und Spotify und von Sky und Dazun, weiß ich nicht was alles noch, und geben manchmal 100 Euro aus Amazon und so weiter und finden dann diese 18 Euro, da hängen sich so dran auf, obwohl da ja zum Beispiel das weltweit größte Korrespondentennetz finanziert wird und so weiter. Und man kann jetzt wirklich vieles Negatives über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sagen, aber es gibt natürlich auch tolle Filme oder Reportagen dazu finden. Dass jetzt alles Mist ist, natürlich ist, also das halte ich dann auch für eine wahnsinnige Übertreibung. Deswegen würde vielleicht die Hälfte des Geldes reichen und dann wirklich sehr punktuell eingesetzt. Und es gibt Länder, also ich habe zum Beispiel in Dänemark gesehen, die haben dort die Rundfunkgebühr abgeschafft und haben das in den Staatshaushalt überführt und zahlen das eben mit Steuern. Und das hat diese Diskussion so ein bisschen den Schwung genommen, ne? Dass es nicht mehr ganz so umstritten gibt, diese Vorwürfe nicht so vehement, weil man eben nicht jeden Monat diese 18,36 Euro abgezogen bekommt. Und im Staatshaushalt, da verschwindet es halt so ein Stück. Und wir bezahlen ja alle Dinge, die wir im Zweifel nicht nutzen. Wenn ich jetzt nie schwimmen gehe, ist halt ja trotzdem das Schwimmbad oder ne, den Kindergarten, auch wenn ich keine Kinder habe. Insofern ist es ja ein Stück weit jetzt auch nichts Ungewöhnliches. Und da so eine, ich sag mal, Demokratieabgabe, 10 Euro maximal im Monat, das finde ich jetzt, sollte man sich leisten.
Vielleicht hätte es der Rundfunkbeitrag, die 18,36, die Sie erwähnt, aber auch deutlich leichter, wenn die Leute sich selbst und etwas, was sie interessiert und auch ihre Lebenswirklichkeit abbildet, aber auch deutlich mehr repräsentiert sehen würden. Also sprich, für jeden Böhmermann, den man sieht, hat man dann vielleicht einen Poschert quasi auf der gegenüberliegenden Seite. Da hat man mal ein Gegenangebot. Das ist ja so ein Problem, das findet ja bislang nicht statt. Also wer jetzt auch nur liberal angehaucht ist. Ich rede noch nicht mal von Konservativen, wobei die natürlich auch abgebildet werden müssten eigentlich. Ne? Und auch es müsste auch konservative Sendungen, Unterhaltungsformate und so weiter und so fort alles geben. Warum macht man denn das nicht einfach, indem man sagt, pass auf, Kinders, wir hören euren Schmerz, wir hören euer ewiges Gejammer über die 1836 und wir gehen in uns und tatsächlich, es gibt da eine gewisse Einseitigkeit, hier wird eben nicht alles abgebildet. Wir erweitern jetzt mal das ganze Spektrum. Das ist die eine Sache. Und dann die zweite Sache, wie würde man denn die Leute überhaupt reingehen? Also sprich, wie würde man sich denn breiter aufstellen? Weil es klang ja jetzt mehrmals im Gespräch auch durch, dass da so eine gewisse Einseitigkeit einfach schon quasi qua Amt teilweise gibt. Und wer da nicht mitzieht, der hält lieber im Zweifelsfall den Mund.
Also diese psychologische Komponente würde sich ja ändern, wenn es mehr konservative Stimmen geben würde und wenn die auch Raum und Platz hätten und man ihnen eben auch den Rücken frei hält, dann würden sich, glaube ich, auch mehr getrauen und wieder da wiederfinden und auch den Weg dorthin finden, glaube ich schon. Und ja, die Beobachtung ist absolut richtig. Es gibt eben Böhmermann und Co. und auf der anderen Seite ist sehr, sehr wenig Ausnahmen, ne? Nur im ersten, oder es gab eben diese Klar-Reportage von Julia Ruß, und da wurde dann sofort draufgehauen, dass das eben absolut gar nicht geht. Wahnsinnig viel Gegenwind. Also wenn man dann schon mal irgendwie rausguckt, dann gibt es einen Podcast, Kaffee extra schwarz vom BR, wo auch mal andere Stimmen zu Wort kommen. Aber das sind absolute Nischen und Ausnahmen, leider. Und ansonsten denke ich, es wäre gut, wenn es auch mehr konservative Formate geben würde, aber trotzdem bin ich eigentlich gar nicht so ein Fan von diesem polemisieren. Also unsere Gesellschaft ist schon so aufgeschaukelt. Also Böhmermann, finde ich, geht in seiner jetzigen Form zu weit und er bringt uns nicht weiter. Und da würde es auch nur bedingt helfen, wenn wir da jetzt noch ein Format Ulf Poschardt dagegen setzen, um zu sagen, okay, wir bilden jetzt beide Pole ab. Das würde zwar für die Pluralität sorgen, aber auch Poschardt ist ja niemand, der den Ball gerne flach hält. Er gibt das ja, glaube ich, auch gerne selber zu. Er provoziert ja auch gerne und davon haben wir eigentlich genug und das kann er ja auch machen, das hat ja alles seine Berechtigung und er macht das ja auch eigentlich sehr klug, aber er provoziert schon auch sehr viele Leute oder er trägt nicht gerade dazu bei, dass wir in den Austausch gehen und das ist ja eigentlich was unsere Gesellschaft dringend braucht, dass wir nicht immer nur Leute links und rechts einordnen, schwarz und weiß, bist du nicht für mich, bist du gegen mich, sondern dass wir eben sagen, okay, es gibt auch ein Grau, es gibt Menschen dazwischen, wir müssen uns zuhören wieder, also dass es einen Erkenntnisgewinn gibt, das finde ich ja zum Beispiel bei den jetzigen Talkshows überhaupt nicht gegeben, da erzählt jeder, was er denkt und hinterher gehen die auseinander und das ist immer noch so. Und das ist eben durch die sozialen Medien nochmal befeuert, weil dann jeder, die haben schon im Hinterkopf, okay, jetzt eine Minute haue ich jetzt raus, das wird dann auf Social Media ausgespielt und da wird die das sehen, die sehen ja, die haben ja gar nicht gehört, was da wird davor und was wird danach gesagt. Und das macht die Gegenseite in Anführungszeichen, macht das genauso. Und jeder spielt das in seine Blase, in seine Fangemeinde rein und dann, jawohl, die haben das gegeben und er sagt, wie es wirklich ist und so. Und das bringt uns überhaupt nicht weiter. Also diesen echten Austausch, sich wirklich zuhören. Also da müsste man Formate finden, da müsste man Leute finden. Und von mir aus kann es Böhmermann und Poschardt geben, das aber den Fokus würde ich wirklich auf andere Sachen legen. Also wirklich, wo auch ein Moderator, der sich nicht zu wichtig nimmt, der sich zurücknimmt, der nicht denkt, ich bin der Wichtigste und wo man schon das Format nach dem Namen des Moderators nennt, das finde ich ja schon, ist ja schon die heißen ja alle so, Mioska, Maischberger, weiß ich nicht. Das ist ja schon in der Grundanlage falsch. Ja, und dann eben auch diese ganzen polemischen Titel, also da geht es ja immer um Krieg und Frieden und um Untergang und Tod und also das ist immer gleich, stehen wir vor der Staatspleite oder übernehmen die Nazis die Macht, also es ist immer so diese völlige Übertreibung, das kann man machen, wenn man irgendwie privat finanziert ist, aber im Öffentlich-Rechtlichen finde ich das sehr bedenklich.
Weil Sie sagen, man nimmt sich selber zurück. Was mir mittlerweile auffällt, das sind vor allem bei diesen jungen YouTube-Formaten, also hier, wie heißt das, Y-Kollektiv und diese Geschichten, dass sich der Reporter oder die Reporterin gar nicht mehr selber zurücknimmt und die Geschichte in den Vordergrund stellt, sondern dass ständig alles garniert wird mit ich empfinde das als, ich sehe das so, da denke ich mir so und so. Also es ist eigentlich so ein verfilmter Block, habe ich so bald langsam das Gefühl. Also da täte vielleicht auch mal eine Rückkehr zur kalten, drögen, langweiligen, faktenbasierten Nachricht auch langsam mal gut, oder?
Absolut. Also es war aber klar, da bin ich wahrscheinlich wirklich ein alter, weiser Mann mittlerweile, der die alten journalistischen Standards hochhält. Ich finde das eine ganz, ganz schlimme Entwicklung und die kommt meiner Meinung nach klar aus den sozialen Medien, dieses Präsentertum, man kann das sehen, junge Menschen, die durch Reportagen führen, sich selber filmen und dann dauernd in die Kamera sprechen und sagen, was sie jetzt beobachtet haben oder wie sie die Dinge sehen, das ist sowas von überflüssig und mittlerweile machen das fast alle. Ich habe mir gerade was geschrieben, was heute online gegangen ist über Härte statt Hücke, eine ARD-Dokumentation, wo auch ein älterer, der Skandinavien Korrespondent der ARD sich eben der dänischen Asylpolitik genähert hat in 45 Minuten und dauernd sieht man ihn beim Kuchenessen, Fahrradfahren, Handball spielen und dann redet er mit den Leuten und dann zwischendurch spricht er direkt in die Kamera, ich bin skeptisch, ich bin jetzt weniger skeptisch. Das ist doch, also sowas, das will ich ja gar nicht wissen. Ich will mir doch die Meinung jetzt dazu bilden, ne? Und dann am Ende sagt er natürlich völlig erwartbar, also, ja, also die dänische Asylpolitik, ist das ein Vorbild für Deutschland? Nein. Weil das ist ja ein viel kleineres Land und liegt im Norden und also das, da kommt so viel durch, was gerade schief läuft im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Also einmal, man möchte gerne objektiv berichten, kann aber einfach nicht da aus seiner Haut. Und zum anderen eben dieses Präsentertum, ganz schlimm. Also da gab es jetzt auch so vor den Wahlen in Thüringen und Sachsen gab es so Stücke, ZDF, von einer jungen Kollegin, die auch also minutenlang im Studio in die Kamera spricht und allen Ernstes dann auch so Sätze sagt wie: Was ist da los in Sachsen? Warum wählen die alle AfD? Ja, man möchte fast sagen, wegen solchen Sendungen wie dieser da. Es ist, also da muss ich mich wirklich schwer zusammenreißen, und das ist eine ganz, und das ist leider eine neue Entwicklung. Das gab es vor 10 Jahren noch nicht. Bringt uns auch nicht weiter.
Um mal den Reformblock abzuschließen, Gedankenspiel. Sie bekommen die komplette Macht darüber, was sich ändern muss beim ÖRR. Wie schaut's aus? Was läuft gut, was bleibt und was ändern Sie sofort ab und inwiefern ändern Sie es ab?
Ich finde sowas immer total schwierig. Ich werde sowas ja öfter gefragt, aber ich will mich nicht überheben. Ne? Also erstens bin ich nicht Dr. Allwissend, und dann will mich jetzt auch nicht kleiner machen, aber ich war ein Rädchen im Getriebe. Ich bin ein Redakteur einer Nachrichtenredaktion, und es arbeiten meines Wissens nach 40.000 Festangestellte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das ist ein Mega-Apparat, den ich auch nicht komplett durchschaue und durchsteige. Und da jetzt zu sagen, das bleibt und das schaffen wir ab. Also ich hätte natürlich ein paar Ideen, aber die haben andere auch. Und was ich schön finden würde, wäre, wenn es wurden jetzt so Kommissionen gebildet, und da sitzen wieder die üblichen verdächtigen Politiker, die ja eh schon in diesen ganzen Kommissionen sitzen, drin, um da über die Zukunft zu beraten. Also es gibt die wunderbare Idee, doch Bürgerräte zu bilden, also so, sagen wir mal, Leute einfach auszulosen, die sich Gedanken machen, was für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk wollen wir alle, weil wir ihn alle bezahlen, wir wollen ihn auch alle nutzen, und was für Ideen haben wir. Und sowas fände ich zum Beispiel richtig gut. Und wenn man dann das dann auch umsetzen würde und nicht nur so pro forma, naja, dürft mal sagen, und dann machen wir doch wieder was ganz anderes. Das wäre gut. Natürlich, glaube ich, ein Grundwebfehler ist, dass Medienpolitik Ländersache ist. Also der Bundestag hat gar nicht viel zu melden, sondern das wird in den 16 Bundesländern entschieden. Und da gibt es mal einen Referenten in der Staatskanzlei, bei den Ministerpräsidenten, der für Medienpolitik zuständig ist. Und es müssen bei bestimmten Sachen, wenn es so um Gemeinschaftseinrichtungen geht, wie Deutschlandfunk oder ZDF, müssen sich alle 16 Bundesländer einig sein. Das ist natürlich, also kann man sich ja vorstellen, wahnsinnig schwierig. Und ansonsten sind es die Landesregierungen. Und selbst da, wenn es zum Beispiel im Norddeutschen Rundfunk geht, sind es 4 verschiedene Landesregierungen, die da mitsprechen. Und auch die unter einen Hut zu bringen und da Veränderungen herbeizuführen, das ist ja wahnsinnig kompliziert. Und also das zu verändern, würde, glaube ich, schon sehr viel verbessern. Also was auch wahnsinnig notwendig wäre, ist eine echte Aufsicht. Es gibt, glaube ich, keine Institution in Deutschland, die so wenig beaufsichtigt wird. Die Krankenkasse wird irgendwie kontrolliert von außen, und der öffentlich-rechtliche Rundfunk wird nur so pro forma kontrolliert. Also die Landesrechnungshöfe haben nicht wirklich Zugriff. Und auch sonst gibt es keine anderen Kontrollmechanismen. Und dieser Rundfunkrat, der versagt ja regelmäßig. Man sieht ja immer, dass sie hinterher auch was von Skandalen dann erfahren. Und das hängt damit zusammen, dass sie Informationen meistens nur aus der Geschäftsleitung bekommen. Das heißt, muss man sich vorstellen, man kontrolliert eine Einrichtung, und zur Kontrolle bekommt man aber alle Papiere immer nur von der Chefetage. Also ja, logisch, wie soll die Kontrolle aussehen? Das ist natürlich, entweder ich habe die Macht, alle Papiere anzufordern, dann muss ich aber auch wissen, wonach ich ja eigentlich fragen kann. Oder die Kontrolle funktioniert nicht. Und es wird auch eben nicht wirklich, werden die jetzt bekannt gemacht mit Redakteursausschüssen oder Personalräten oder freien Vertretern oder Leuten, die ihnen wirklich mal sagen könnten von der Basis, wie es aussieht. Ne? Und vielleicht haben die jetzt auch nicht so das größte Interesse, weil manchmal ist es so, dass im Rundfunkrat zur Hälfte ehemalige Politiker sitzen oder noch aktive Politiker. Und ich habe ja schon mal gesagt, die profitieren zum Teil eben auch davon. Und ihr Anstoß zu verändern ist eben sehr, sehr gering, ja. Also es gäbe so ein paar Kleinigkeiten, über die wir schon gesprochen haben, ja, Stellen ausschreiben, Rückkehrrecht abschaffen, wo man, sagen wir mal, punktuell Veränderungen herbeiführen kann. Was man auf jeden Fall auch machen kann, ist, man könnte jetzt alle dritten Programme zusammenschalten, und dass sie sich nur von 17 bis 23 Uhr bieten sie ein Regionalfenster an, aber das gab es ja früher auch nicht, dass sie jetzt alle 24-Stunden-Sender sind. Ich bin noch mit Sendeschluss aufgewachsen und da hat der öffentlich-rechtliche Rundfunk seinen Auftrag auch erfüllt. Müssen wir jetzt nicht hin zurück, aber was man wirklich machen könnte, ist diese regionale Berichterstattung. Es reicht, wenn ich jetzt aus Hamburg oder aus Sachsen 2, 3 Stunden von mir aus 4 Stunden Regionalfenster mache und den Rest kann man ein einheitliches Programm senden. Das würde wahnsinnig viel Geld einsparen, nur mal so als Beispiel. Also es gibt ganz viele Dinge, die man machen kann, was, glaube ich, auch jeder unterschreiben würde, ist, dass wir nicht jeden Tag 1, 2, manchmal sogar 3 Krimis im öffentlich-rechtlichen brauchen. Also da könnte man ein paar Veränderungen herbeiführen, aber da will ich jetzt nicht sagen, ich habe jetzt nicht irgendwie jahrelang darüber nachgedacht und mir alles genau angesehen, ne? Was man für Veränderungen durchführen kann. Was mir nur auffällt, ist, wenn man sparen muss, dass man exakt an den Stellen spart, wo man nicht sparen sollte, bei der Kultur oder zum Beispiel bei der investigativen Recherche. Der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist manchmal noch der einzige, der wirklich Leute hat, die mal wochenlang einer Sache nachgehen können, weil die Zeitungen, die bauen so viel Personal ab, die haben das Geld gar nicht mehr, die Kapazitäten nicht mehr, um wirklich ganz, ganz aufwendige Recherchen wie Cum-Ex oder sowas durchzuführen. Deswegen sollte man da auf keinen Fall sparen und ausgerechnet dort versucht man das manchmal. Also da, ja, schade.
Die Frage zum Schluss, Herr Teske. Was wünschen Sie dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk und insbesondere der Tagesschau für die Zukunft?
Oh, da bin ich so ein bisschen, ich glaube, ich bin niemand so für Sonntagsreden, dass das... Ich bin auch sehr böse gewesen. Die ARD hat gerade 75-Jähriges gefeiert und hat natürlich sich selbst gefeiert zum Geburtstag, wie toll sie ist und was sie alles Tolles macht und so weiter. Und dann habe ich nur geschrieben, ja, herzlichen Glückwunsch und habe so ein paar Skandale ihrer Vergangenheit aufgelistet. Also wenn man ein Vorbild wäre für andere, das wäre schon gut, ne? Das, was wir besprochen hatten, diese Festen und Freien, dass man da dieser moralische Kompass, dieser moralische Spiegel, den man anderen gerne vorhält, dass man das selber einhält, das wäre zum Beispiel so ein bescheidener erster Schritt, dass man sich nicht immer so angreifbar macht. Ne? Also diese ganzen Skandale, wenn ich das dann auch immer lese, ich kann es nicht erklären. Ich kann das niemandem erklären, warum das Publikum in Wahlsendungen parteiisch ausgesucht wird, warum ehemalige leitende Mitarbeiter eine gigantische Rente kassieren, obwohl sie eine fette Abfindung bekommen haben. Und also das, ja, sind leider problematische Dinge. Und deswegen, ich wünsche denen gar nichts weiter, als dass es sich tatsächlich, dass man nochmal überlegt und in sich geht, ob man nicht komplett neu anfängt.
Das ist doch auch schon mal was, Herr Teske. Hier und heute sind wir am Ende. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch und ich freue mich schon aufs nächste Buch.
Sehr schön. Vielen Dank.